Der segne dich, Bruder Neville. Freue mich so, wieder zurück zu sein in dieser Kapelle heute Abend. Nur ein ganz klein bisschen heiser bin ich. Es war auch irgendwie eine lange Botschaft heute Morgen. Doch, ich habe mich ganz bestimmt gefreut, hier zu sein. Und ich habe mich selbst dran gefreut beim Bringen. Und ich hoffe, dass ihr auch euch dran gefreut habt beim Hören. Nun, vergesst nicht, bedenke dieses immer, dass diese sind die Dinge, die den Knecht Christi bauen. Seht ihr, Glaube erst, dann Tugend. Und nun bedenke, der Heilige Geist kann das Gebäude Gottes nicht abschließen, bis diese Dinge wirken durch den Geist. Seht ihr, ohne Rücksicht darauf, was du tust, seht ihr das? Also, dies sind die Dinge, die den Leib Christi bauen. Seht ihr, diese Dinge. Nun, vergesst das nicht, dass dieses hier ist erst dein Glauben, dann Tugend, dann Erkenntnis und so weiter, und es muss hinzugefügt werden, bis die vollständige Gestalt Christi manifestiert worden ist. Dann kommt der Heilige Geist auf sie und siegelt oder versiegelt sie als ein Leib. Diese Dinge müssen sein. Deshalb sagt Jesus, an ihren Früchten werden sie erkannt. Seht ihr Früchte? Also ihr könnt kein Fruchttrager ohne diese Dinge in euch rumzutragen. Und dann, wenn alles dieses die Stelle eingenommen hat von der Weltlichkeit und von der Gottlosigkeit und so weiter, dann alle unglaublich hinausgeworfen und dann alle Dinge der Welt sind vorbei und dann gibt es nichts anderes als ein neues Geschöpf in Christo. Und dann sagt Epheser 4, Vers 30, betrübet nicht den Geist, Heiligen Geist Gottes, wodurch ihr versiegelt seid bis auf den Tag eurer Erlösung. Versiegelt in das Königreich Gottes. Nun vergesst das nicht. Haltet das in eure Gedanken. Und diese Dinge braucht man dazu oder müssen erst sein. Und dann das Versiegeln, das ist der Heilige Geist, der Schlussstein, der uns in den Leib hinein versiegelt. Gut. Wir haben jetzt ein Gebetsanliegen für Schwester Little von Chicago. Ihr Mann hat einen Autounfall gehabt und liegt jetzt im Sterben. Schwester Little und dann Edith White, unsere Schwester hier, die wir schon so lange kennen, sie ist sehr schlecht dran und sie ist zu Hause heute Abend und sie wollten, dass dieses der Gemeinde auch bekannt gegeben wird, so dass wir alle zusammen für diesen Anliegen beten können. Und nun lasst uns unsere Häupter einen Augenblick beugen. Unsere teure himmlische Vater, wir sind versammelt durch Glaube den Thron Gottes und wir bitten göttliche Barmherzigkeit für diese Anliegen. Bruder Little, ein Autounfall, dem Tode nahe, Gott möge ihm helfen. Und möge der Heilige Geist an der Seite seines Bettes sein und ihn zurückbringen zu uns, Herr. Und kleine Edith Wright, dort unten, ich bete Gott, dass der Heilige Geist auch an der Seite ihres Bettes ist heute Abend und sie wiederherstellen wird. Gewähre es, Vater, du hast diese Dinge verheißen und wir glauben sie. Und wir überdachten heute Morgen, dass Abstand bei dir nichts bedeutet. Und du bist gerade wie ein großer Teil dieser Welt, wie du auch das andere bist, weil du bist allgegenwärtig, allmächtig und unendlich. Und wir beten, Vater, dass du diese Bitte gewähren wirst durch den Namen Jesu Christi. Amen. Ich freue mich auch sehr, heute Abend hier wieder zu sein. Und ich weiß, es ist heiß. Und diese sind drei Versammlungen direkt hintereinander. Und ich weiß, dass einige von euch haben wohl 500 Meilen, also ungefähr 750 Kilometer, zwischen heute und morgen zu fahren und fange erst wieder übermorgen an. Und ich habe dann 1400, also ungefähr 2000 Kilometer zu fahren. Aber ich habe den Vertrauen, dass es eine gewaltige Zeit für euch alle gewesen ist. Und es ist auch für mich eine gewaltige Zeit gewesen, unter euch zu sein. Es gibt nur noch ein Ding, was wir uns wünschen. Das ist, es sind so viele, die weggegangen sind oder weggehen mussten, weggesandt werden mussten, weil es gibt keinen Platz. Wir können diese Gänge nicht allzu voll stellen. Die Feuerwehr erlaubt das nicht. So, wir werden jetzt versuchen, ein bisschen größere Kapelle zu bekommen, sodass, wenn wir da drinnen sind, dass wir Platz haben, Sitzplatz für die Menschen. Und nun, ihr seid immer zu jeder Zeit willkommen hier in diesem Tabernakel. wo wir kein Glaubensbekenntnis als nur Christus haben, wo wir kein Gesetz als nur die Liebe haben, kein Buch als nur die Bibel. Und so, und unser Prediger ist Bruder Armand Neville hier. Und wir haben eine Versammlung hier von vielen Menschen, die hier zusammengekommen sind, wie in einem Interdenominationstabernakel, in einem überkonfessionellen Tabernakel, wo du einfach hierher kommst, um Gott anzubeten nach den Vorschriften, Mahnungen von deinem eigenen Gewissen. Und wir freuen uns, immer euch unter uns zu haben. Und so, komm, wenn du kannst. Also, wir freuen uns, immer euch bei uns zu haben. Und nun, das nächste Mal, soweit wie ich weiß, dass ich wieder unter euch sein werde, wird sein, nachdem die Kapelle fertig gebaut ist. Und ich möchte dann, nach diesem Gemeindezeit, also jetzt, zu den 7 letzten Siegel gehen. Diese letzte Siegel in dem Buch der Offenbarung, um die zu lehren. Und nun, es gibt so oft, dass Kranken und Beladene kommen während dieser Versammlungen, wo dann auch Visionen verlangt werden und kommen dann für besondere Aussprachen. Und wenn ich da hineinkomme, also dann kann ich einfach nicht mehr den Unterschied ausmachen. Ihr wisst, es ist dann ganz schwer für mich, um danach noch zu sprechen. Und jedermann weiß, dass in unseren Heilungsversammlungen, dass Bruder Baxter und einige oder irgendjemand anders gewöhnlich predigte und ich kam dann nur her, um für die Kranken zu beten, weil es ist einfach ein bisschen anstrengend. Und so, ich betete für einige Leute für ein paar Augenblicke und dann begegnete ich ein kleines Kind, das die Ärzte irgendetwas in seinen Rücken wurde irgendwie so geboren. Also entweder ging er hin oder es kam her und ich sah es dann sitzen im Gips. Das Kind braucht niemals so verkrüppelt zu sein. Es wird gesund werden, ganz bestimmt, das ist es, siehst du? Nun, ich weiß das, siehst du, ich bin ganz positiv in diesen Dingen. So, wir möchten unseren Glauben haben und in Gott glauben. Jeder von euch, viele von euch sind mir fremd, alle Prediger und so weiter. Aber wenn ich mich nicht irre, ist dieses Bruder Kreis, ist es richtig, Bruder Kreis? Oh, dir bin ich eine Entschuldigung schuldig, dass ich dort nicht war bei der Einsegnung. Aber vielleicht werde ich dorthin kommen an irgendeine Wochenendversammlung. Das würde doch genauso gut sein. Ist das richtig? Und das ist in Bloomington. Geht's euch alle gut? Gut. Einige von diesen Brüdern und hier sind Prediger, nehme ich an. Bist du ein Prediger? Jawohl, mein Herr. Der Herr segne dich. Und wie viele Prediger sind hier im Gebäude? Lasst mal eure Hände sehen. Gut, das ist einfach fein. Wir freuen uns, hier euch zu haben. Wir freuen uns darüber. Gott möge euch immer segnen. Und nun, so dass wir ein bisschen früh fertig sind, einige von denen fahren nach Georgia, Tennessee, New York, überall hin, nach heute Abend, sie fangen heute Abend an zu fahren. Nun, fahre vorsichtig unterwegs. Und wenn du schläfrig wirst und du möchtest nicht in ein Hotel, in ein Motel gehen, dann fahre zur Seite und schlafe, dann bist du, also so mache ich es, siehst du, dann fahre einfach zur Seite und schlafe. Du sollst nicht fahren, während du schläfrig bist. Das ist eine ganz schlechte Sache. Und bedenke, es geht nicht um dich, es ist der nächste Mann, den du im Auge zu halten hast, siehst du. Denn du weißt ja, wohin du fährst, aber du weißt nicht, wohin er fährt. So, du hast jenen Mann im Auge zu halten. So, sei dir gewiss, dass du die ganze Zeit ganz wach bist und pass auf. Nun, ich möchte heute Abend ein Teil der Schrift lesen, das gefunden wird im Evangelium von Johannes. Nun, diese kleinen Schriftsteller, die wir lesen und worauf wir uns beziehen, geben uns ein Fundament für das, was wir versuchen zu sagen. Und immer, also niemals bin ich, solange wie ich mir erinnern kann, je zu diesem Pult gekommen, um einfach versuchen, etwas zu sagen, einfach um etwas zu sagen. Ich habe immer versucht zu warten, zu beobachten, zu studieren und zu beten, bis ich fühle, dass ich irgendetwas habe, womit ich den Menschen helfen kann. Und wenn ich keine Hilfe sein kann, dann ist auch gar nicht nötig, dass ich hier stehe, seht ihr. Es ist, um zu versuchen zu helfen. Und nun heute Abend natürlich, das größere Teil unserer Zuhörerschar ist heute Morgen nach der Versammlung abgereist. Sie mussten nach Hause fahren, viele von ihnen. Aber heute Abend, ich habe euch gesagt, wenn ihr bleibt, dann werde ich versuchen, eine ungefähr 45 Minuten lange Ausführung zu halten über irgendetwas, was ich hoffe, dass es uns helfen werde. Und wir werden dieses jetzt fundieren auf Johannes 16. Kapitel und lasst uns anfangen ungefähr im 7. Vers vom 16. Kapitel und dann lesen wir bis zum Verse 15. Und da heißt es, und doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht sehet, von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgend er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen empfängt und euch verkündigen wird, bis soweit. Bruder Brennan wiederholt dann einen Teil von diesem 13. Vers. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Was ist die Wahrheit? Das Wort. Denn er wird reden, und er wird nicht von sich reden, aber was er hört, wird er reden. Was er hört, wird er reden. In anderen Worten, er wird derjenige sein, der die Sache offenbaren wird, seht ihr? Und dann im 4. Kapitel von Hebräer, da sagt die Bibel, das Wort Gottes ist schärfer und kräftiger dann ein zweischneidiges Schwert. Ein Unterscheider von den Gedanken des Verstandes und des Herzens, seht ihr? Was er hört, wird er reden, und er wird euch die Dinge, die kommen werden, zeigen. Seht ihr? Was wird das tun, oder wer wird das tun? Der Heilige Geist, der kommen wird im Namen des Herrn Jesus. Und ich möchte für diese nächste wenige Minute eure Aufmerksamkeit lenken auf diesen Worte Führer, ein Führer. Wisst ihr, ich habe so ziemliche Erfahrung in den Wäldern. Ein Führer, irgendjemand, der dich umherführt. Du brauchst einen Führer, wenn du nicht weißt, wie der Weg läuft. Und indem ich nun bekannt bin mit der Jagd um die ganze Welt herum, habe ich auch die Gelegenheit gehabt, Führer zu begegnen. Und ich selbst bin ein Führer in Colorado, weil ich kenne das Land dort durch das Ranging, also auf einem Rangearbeit, einem Bauernhof und so weiter. Ich kann führen in Colorado. Nun, ein Führer muss den Weg kennen. Und er muss wissen, wohin er geht und was er tut und wie er sich unterwegs um dich kümmert. Seht ihr? Er hat dafür zu sorgen, dass du nicht verloren gehst. So ein Führer ist ein ausgesuchter Mensch. Der Staat sucht diesen Mann aus, wenn er ein Führer sein soll. Und nun, wenn es auf eine Reise geht in die Wildnis, wo du vielleicht noch nie gewesen bist, dann ist es nicht gut für dich, wenn du ohne gehst. Freilich, es gibt einige Stellen, da braucht man keinen, da kann man ohne gehen, zum Beispiel in Kanada. Dieser Führer hat deine Genehmigung zu unterschreiben vor dem Wildhüter und er muss auch selbst unterschreiben. Und er ist verantwortlich für dich. Und wenn irgendetwas mit dir passiert, dann ist es seine Verantwortung. So, er hat für dich zu sorgen oder um dich sich zu sorgen. Und er hat darauf zuzusehen, dass du nicht verloren gehst. Er hat einfach gewiss zu sein, dass er dich nicht irgendwo hineinsendet, wo du nicht mehr weißt, zurückzukommen. Und wenn du verloren gehst und er kennt das Land so gut dann, dass er dich zu jeder Zeit hinausführen kann. Er hat alle diese Dinge zu wissen, sonst kann er kein Führer sein, kann er nicht seinen Schein bekommen, Führer zu sein. Bei dieser Angelegenheit hast du so dann und wann eine Verabredung zu machen, im Voraus zu besprechen, also im voraus zu bestellen, dass du hinausgenommen werden möchtest. Und wenn du, so dann und wann ist dein Programm so voll, dass er dich nicht führen kann, dann musst du das vielleicht mal eine Zeit lang verschieben, wenigstens bei einem irdischen Führer. Das brauchst du natürlich nicht zu tun, nie zu tun bei Gott als Führer. Er ist immer bereit, immer bereit. Nun, wenn du dann diese Vorbereitungen nicht triffst und du hast es vor, eine Reise zu machen in der Wildnis, wo du noch nie vorher gewesen bist, dann kann es sein, dass du verloren gehst, dass du umkommst, den Weg nicht mehr weißt. Und du hast ungefähr 1% Chance, aus dieser Wildnis herauszukommen, das heißt, wenn es nicht allzu dicht ist, dann magst du 1% Chance haben, selbst wieder rauszufinden. Aber wenn es eine dichte Wildnis ist, ganz tief, dann hast du keine Chance, herauszukommen. Dann gibt es gar keine Möglichkeit, das zu tun, weil du befindest dich dann auf einem Todesweg. Du bist erledigt, es ist mit dir aus. Nun, also du wirst umkommen, wenn du keinen Führer mit hast, der das Land kennt und weiß, wie man zurückkommt. Viele von euch kennen diesen Artikel, die ihr gelesen habt im letzten Jahr in Tucson, Arizona, von diesem Pfadfinder. Jawohl, obwohl sie ausgebildet waren, zu wissen, wie sie für sich selbst sorgen sollten, denn sie waren ja Pfadfinder, und sie waren auch nicht gerade Welpen, sie waren richtige Pfadfinder, und sie hatte eine Reise unternommen in die Bergen, und da kam ein Schneesturm. Also die Natur änderte ihre Stellung. Und gut, sie wusste dann nicht mehr, wo sie waren und sind alle umgekommen. Es ist, weil also irgendetwas, eine Änderung ergab sich, eine Änderung etwas anders als das Normale, und dann wusste sie nicht mehr rauszukommen, siehst du? Ich habe nun vergessen, wie viele Männer es waren, die dort in den Bergen umgekommen sind, obwohl sie Hubschrauber hatten und das Militär hinausgesandt hatten und die Nationalwache und Freiwillige und alles, aber sie waren verloren. Niemand wusste, wo sie waren. Und sie konnte eben nicht für sich mehr sorgen. Sie sind alle im Schnee umgekommen, weil sie wusste nicht, ob sie nun nach dem Osten gingen, nach dem Norden, nach dem Westen, nach dem Süden, nach oben oder nach unten oder wie es war. Alles sah dann eben ähnlich aus. Nun, ein Führer weiß, wo er ist, ohne Rücksicht darauf, wie es Wetter ist, denn er ist ausgerüstet dafür, das zu tun. Er weiß, was er tut. Er ist mit allem bekannt. Und er weiß, wie alles aussieht. So, es kann einfach Dunkelheit sein und doch kann er dann eine bestimmte Sache fühlen. Zum Beispiel, hier folgt jetzt mal ein alter Trick von einem Führer. Weißt du, wenn du die Sterne sehen kannst, dann kann jedermann dir sagen, wohin du gehst, wenn du die Sterne beobachtest. Und du möchtest dann immer diesen einen wahren Stern im Auge behalten. Es gibt nur einen wahren Stern und das ist der Nordstern. Seht ihr? Nur einen. Und er steht an der gleichen Stelle. Der stellt Christus dar, derselbe, gestern, heute und für immer. Andere mögen wegwandern, aber er bleibt derselbe. Die Gemeinde möge dich in diese Richtung wegziehen oder dich in eine andere Richtung wegziehen, aber er nicht. Er bleibt immer der gleiche. Gut, nun, wenn du diesen Nordstern nicht sehen kannst, es ist wolkig, dann, wenn du Folgendes beachten willst, wenn es Tag ist und du weißt nicht mehr, wo du bist, dann hast du die Bäume zu beobachten. Der Baum hat immer das Moos an der Nordseite vom Baum, weil die Südseite vom Baum bekommt mehr Sonne dann die Nordseite. Aber was, wenn es dunkel ist und du kannst kein Moos sehen? Nun, wenn du dann mal deine Augen schließest und dann versuchst du eben einen Augenblick nicht nachzudenken. Du schließt deine Augen und suchst dir einen Baum mit einer glatten Rinde. Dann legst du deine Hände diesen Baum herum, so bis dass deine Finger sich wieder treffen, und dann fängst du richtig langsam an, diesen Baum herumzugehen, zu tasten. Und dann, wenn du die Stelle berührst, wo die Rinde richtig dick ist und zerklüftet, das ist die Nordseite durch die Winde. Und dann kannst du wieder sagen, in welche Richtung du zu gehen hast, Nord oder Süd. Und so. Oh, es gibt so viele Sachen. Aber man braucht einen Führer, um zu wissen, wie man diese Dinge alle tut. Wenn ein gewöhnlicher Mensch dort oben hingeht und sagt, also, dann sagt er, ich fühle gar keinen Unterschied. Seht ihr? Du hast einfach ausgebildet zu sein, um Führer zu sein. Und nun, diese Männer waren ohne Zweifel feine Pfadfinder. Und es mag sein, dass sie imstande gewesen sind, um Knoten zu machen. Und sie mögen imstande gewesen sein, Feuer zu legen mit Steinen und so weiter. Aber dein Weg herauszufinden, das ist die Sache. Siehst du, sie wussten nicht mehr ihren Weg herauszufinden. So deshalb sind sie alle umgekommen, weil sie kein Führer mitgenommen hatten. Ein gedankenloser Vater, das ist ungefähr 2 Jahre hier in Colorado, oh, er wollte auch in die Berge hochgehen und hat einen kleinen Jungen, ungefähr 6 oder 7 Jahre alt. Und er wollte ihn mitnehmen auf seine erste Rotwildjagd, Reh oder Hirsch. So, sie gingen hoch in die Berge und der kleine Junge sagte zu seinem Vater, ich werde müde. Er sagte, steig auf meinen Rücken. Wir sind noch nicht hoch genug. Das Rotwild, das ist ganz hoch. Und weiter ging dieser Mann, bis er, ja, er wusste kein Bescheid. Er war ein Mann aus der Stadt. Und er wusste nichts davon, wie man jagt und wohin man dann zu gehen hat. Jeder Mann, der etwas weiß von der Wildnis, weiß, dass Rotwild dort oben gar sich nicht aufhält. Das geht gar nicht oben hin. Die Ziegen sind dort oben, aber kein Rotwild. Sie sind dort unten, wo sie fressen können. Und sie halten sich dort auf, wo sie etwas zu fressen werden finden. Und so, aber dieser Mann dachte, wenn ich irgendwie da ganz hoch oben in den Felsen bin, dann werde ich einen großen Bock finden. Und er hatte wohl ein Foto gesehen von irgendeinem, der stand auf einem Felsen, und er dachte, dort ist es, dort werde ich ihn finden. Aber ihr sollt diese Illustrierte, was da zu lesen ist, nie, keine Aufmerksamkeit schenken. Wenn du das tust, dann wirst du einen Albtraum erleben. Also es gibt nur ein Ding, was zu tun ist, das ist ein Führer mitnehmen, wo ihr dann wisst, wo ihr seid. Und jener Vater, also es fing dann plötzlich an zu regnen, einer von diesen ganz plötzlich aufkommenden Regen. Und dieser Mann war zu spät auf die Jagd gegangen. Bis es dann dunkel wurde und er seinen Weg zurück nicht mehr finden konnte. Und dann fingen die Winde an zu blasen über den Bergen und er ging dann noch schneller und das ist, ja, du hast dann auch noch zu wissen, wie man überlebt, wenn du so überfahren wirst. Das ist noch eine ganz andere Sache. Zu wissen, wie man überlebt. Ich bin dabei die Bäume hochgeklettert und habe mich wieder runterrutschen lassen. Und wieder die Bäume hochgeklettert und wieder runterrutschen lassen. Und immer rauf und runter, um überhaupt am Leben zu bleiben. Ich habe Schnee genommen, als ungefähr überall so 4 Fuß, 1,20 Meter es hoch war. Dann habe ich einen Klotz gespalten, habe es hingelegt und ich war so hungrig, dass ich es kaum aushalten konnte. Aber dann habe ich dieses Holz habe ich gespalten, habe sich angezündet und habe es dann richtig heiß werden lassen, dass der Schnee richtig runtergeschmolzen ist. Und dann ungefähr um 1 Uhr am Morgen oder 2 Uhr, dann habe ich diese Holzstücke zurückgeschoben und dann habe ich mich selbst hingelegt auf diese warme Erde, um am Leben zu bleiben. Du hast einfach Erkenntnis zu haben von diesen Dingen, wie man das macht. Und dieser Mann wusste nicht, was er tat. Er hatte niemand, um ihn zu führen. So erhielt sein eigener kleiner Sohn gegen sein Busen, bis dass er fühlte, wie er kühler wurde und starb. Das ist Gedankenlosigkeit. Wenn er doch nur einen Führer mitgenommen hätte, er hätte ihn direkt wieder aus diesem Berge rausgeführt, ohne Rücksicht darauf, zu welcher Zeit es wäre. Aber er hat gewartet, bis es dunkel wurde, und dann konnte er nicht mehr sehen, wo er war. Und das ist die Schwierigkeit, das ist der Kummer mit den Christen heute. Sie warten, bis es dunkel geworden ist. Und dann findest du, dass du dastehst ohne Führer. Der Führer. Oh, Habt ihr schon mal einen Menschen gesehen, der nicht mehr weiß, wo er ist? Hat irgendjemand mal die Erfahrung gehabt, solch einen Mann zu bringen, zurückzubringen, der verloren gegangen ist, der nicht mehr weiß, wo er ist? Es ist das Erbärmlichste, was du je gesehen hast. Wenn ein Mensch verloren gegangen ist, dann wird er wild. Dann weiß er nicht mehr, was er tut. Wir haben mal so einen Mann da draußen getroffen. Und er war verloren gegangen, hat seinen Weg verloren in den Wäldern. Und er dachte, er war auch einer von einem Range. Und er war in einem falschen Gebiet geraten. Und er hatte seinen Weg verloren und lief im Kreis umher. Und als sie ihn dann 3 Tage später fanden, dann rannte er wie ein Wilder. Er schrie so laut, wie er nur konnte. Er hatte seine Lippe ganz zerfressen, hatte sein Gewehr weggeworfen und wusste nicht, was er tat. Und als sein eigener Bruder, sie musste ihn einfangen und binden, als sein eigener Bruder zu ihm kam, hat er mit ihm gekämpft wie ein Tier, hat versucht, ihn zu beißen, weil er wusste nicht, wo er war. Warum? Er war verloren. Er hatte seinen Weg verloren. Und wenn ein Mensch verloren ist, dann ist er irgendwie in einem wilden Zustand. Und er weiß ja nicht, dass er in jenem Zustand ist, weil sein Verlorensein sendet diesen Fieber auf ihn. Und er weiß es nicht, wo er ist und wie er sich benimmt. Und so ist es auch, wenn ein Mensch von Gott verloren ist oder Gott verloren hat. Dann tut er Dinge, die er gewöhnlich nicht tun würde. Er wird dann Dinge tun, die nicht aufkommen in den Gedanken eines Menschen, um die zu tun. Ein Mensch, der von Gott verloren gegangen ist, eine Gemeinde, die von Gott verloren gegangen ist, eine Gemeinde, die von Gott weggegangen ist von den Prinzipien von Gottes Bibel, wird so dann und wann Dinge tun, die man einfach nicht erwartet zu finden in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Sie verdienen dann ihr Geld mit Glücksspielen, Lotto, Gamble oder auch Glücksspielen, alles, was sie nur tun können. Sie werden alles Mögliche lehren, werden alles erlauben, werden den Mann auf den Rücken klopfen, der größte Zahler in der Gemeinde ist und so weiter. Und werden auch alles übersehen, das ist richtig. Sie stellen dann Diakone im Vorstand an, die 4 oder 5 Mal verheiratet gewesen sind, nur um durchzukommen, nur um alles zahlen zu können. Aber es gibt nur einen, dem du alles zu zahlen hast. Das ist deine Pflicht Gott gegenüber. Stehe da und sage die Wahrheit. Also verloren. Ein Mann, der verloren ist, ist in einem wilden Zustand. Er ist ein Irrer. Der Führer hat eben das Wissen, wohin zu gehen, wie zu gehen und was zu tun. Also Gott hat immer einen Führer gesandt zu seinem Volk. Da hat Gott nie etwas unterlassen, hat es immer getan. Er sendet einen Führer, aber du hast jenen Führer anzunehmen, siehst du? Du hast den zu glauben. Du hast einfach den Weg zu gehen, den er sagt. Und wenn du dann in die Wildnis kommst, dann sagt dein Führer, wir werden jetzt in diese Richtung gehen. Aber wenn du denkst, wir werden in jene Richtung gehen, dann wird sich herausstellen, dass du den Weg verloren hast, dass du verloren gegangen bist. Dann, wenn du, also Gott sendet uns einen Führer, um uns zu führen. Und wir haben jenen Führer zu folgen. Ohne Rücksicht darauf, was wir denken, ob es sich vernünftig ansieht oder ob es sich lächerlich ansieht. Das ist nicht unsere Sache, das zu unterscheiden. Der Führer ist der Einzige. Im Alten Testament sandte Gott Propheten. Sie waren Führer, weil das Wort des Herrn kam zu den Propheten. Sie waren Führer. Sie haben das Volk instruiert, wie wir es auch gestern Abend durchgenommen haben, sahen bei Jesaja und Uzia. Sie wurde instruiert und sie instruierte das Volk und führte sie. Und nun, Gott hat immer seinen Führer gesandt. Und er ist niemals ohne einen Führer gewesen durch alle Zeitalter hindurch. Gott hatte immer irgendjemand, der ihn darstellt, repräsentiert auf diese Erde in alle Zeitaltern. Nun, so dann und wann lösen sie sich von dem Führer. Und dann ein englischer Ausdruck van dem Strahl wirklich übersetzt, also vom Wirkungskreis, so wie wir das nennen. Als Jesus hier auf Erden war, erinnert ihr euch nicht, dass Jesus sagte zu den Pharisäern, ihr blinde Führer, blinde Führer, blind zu geistliche Dinge, für geistliche Dinge, seht ihr? Und sie sollten Führer sein, sollten die Menschen führen, sollten die Menschen zur Rettung führen. Aber Jesus sagte, ihr seid blind. Und er sagte, lass sie nur laufen, denn wenn der Blinde führt, werden sie nicht beide in eine Grube fallen. Blinde Führer. Oh, wie ist die Welt verdorben worden damit, mit dieser blinde Führung. Er möchte nicht, dass du dich verlässt auf deinem eigenen Verständnis. Gott möchte nicht, dass du dich verlässt auf dein eigenes Wissen, auf dein eigenes Verständnis oder deine eigene Gedanke oder irgendein menschengemachte Gedanke. Gott sendet einen Führer und Gott möchte, dass wir bedenken oder dass du bedenkst, dass das sein bestimmter Führer ist und wir müssen ihn gedenken. Und hier heißt es, Jesus sagte, ich werde euch nicht verlassen, aber ich werde den Vater beten, dass er euch einen anderen Tröster senden wird. Und dieser Tröster, wenn er kommen sollte, sollte er uns in alle Wahrheit führen. Das Wort Gottes ist die Wahrheit und das Wort ist Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Dann, wenn wir diesen echten, wahren Führer folgen, der Heiligen Geist, und er sollte uns sagen, was er gesehen hat und was er gehört hat. Und er sollte uns die Dinge zeigen, die kommen werden. Amen. Da siehst du es. Und er wird euch die Dinge, die kommen werden, zeigen. Und wenn die Gemeinde das heute verwirft, ja, wie können wir dann je erwarten, in den Himmel hineinzugehen? Obwohl der Heilige Geist uns gesandt wurde als Führer, nehmen wir irgendein Kardinal oder irgendein Bischof oder irgendein allgemeiner Aufseher, oder irgendjemand wie das, um uns zu führen, obwohl der Heilige Geist uns gegeben wurde, um uns zu führen. Und der Heilige Geist spricht immer von den Worten. Ich habe euch noch vieles zu sagen. Ihr könnt es jetzt nicht verstehen, aber wenn er kommt, dann wird er euch dahin führen. Das ist der Grund, dass die Siegel gekommen sind. Beim Beende vom siebenten Siegel sollte das Geheimnis Gottes vollendet sein. Das Wissen, wer Gott ist, was er ist, wie er lebt, seine Natur, sein Wesen. Ihr solltet dann ganz hier oben sein zu der Zeit. Seht ihr? Bringt uns in die volle Gestalt von Söhne und Töchter Gottes. Eine Gemeinde, die gewaschen ist im Blute Christi, die gekauft ist ohne Geld und bezahlt durch das Blut Jesu Christi. Nun, hier sind wir, ein Führer. Er ist Gottes vorgesehene Führer. Und nun, wir gehen durch ein Wildnis und wir sind irgendwo unterwegs. Und wir können nicht weiterkommen ohne diese Führer. Und niemand soll versuchen, irgendeinen Ersatz oder irgendeinen anderen Führer zu nehmen. Wenn du das tust, dann wird er dich von der Linie wegführen. Dieser Führer kennt den Weg. Er kennt jeden Zentimeter von dem Wege. Er kennt jeden Gedanke, die in deinem Herzen ist. Er kennt jeder Mann, der hier ist. Er weiß, wer du bist und was du getan hast und was alles mit dir ist. Er ist Gottes Führer, der Heilige Geist, und wird dir Dinge offenbaren und die Dinge sagen, die er gehört hat. Kann deine Worte wieder wiederholen und sagen, was du gesagt hast. Amen. Kann dir sagen, was du gewesen bist und was du bekommen hast und wohin du gehst. Ein Führer, ein korrekter Führer und wird dich in alle Wahrheit führen und sein Wort ist die Wahrheit. Nun, der Heilige Geist wird niemals ein Amen sagen lassen auf irgendein menschengemachtes Glaubensbekenntnis. Wird nur das Wort Gottes mit einem Amen unterstreichen, weil es so ist. Der Heilige Geist wird dich niemals auf irgendeinen anderen Weg führen. Aber das merkwürdig ist, dass wir alle unsere großen Denominationen und Sachen, und jeder von uns behauptet, durch den Heiligen Geist geleitet zu sein. Und doch gibt es so viel Unterschied wie Tag und Nacht in dem Allen. Aber dieser kleine Pharisäer, Paulus, der den Heiligen Geist empfing, als Ananias ihn taufte und dann nach Arabien ging und 3 Jahre dort studierte, zurückkam, hatte sich 14 Jahre lang nicht mit einer Gemeinde beraten. Und als er dann hinkam und Petrus begegnete, das Haupt von der Gemeinde in Jerusalem, waren sie eins in der Lehre. Warum? Der gleiche Heilige Geist, wo Petrus taufte im Namen Jesu Christi, tat Paulus das Gleiche, ohne dass irgendjemand ihm das gesagt hatte. Wo Petrus die Taufe des Heiligen Geistes lehrte und die Heiligung und so weiter, tat Paulus das Gleiche, ohne sich mit der Gemeinde zu beraten, weil es war der gleiche Führer. Dann, wie können wir heute dastehen, wenn die Leute diese Dinge leugnen? Wenn Petrus lehrte, was er tat in Bezug auf die Gemeinde, wie man sie in Ordnung bringen sollte, Paulus hatte die gleiche Lehre, weil sie hatten den gleichen Führer. Der Führer wird nicht einen in eine Richtung führen und einen in die andere Richtung führen, die eine nach dem Osten senden, die andere nach dem Westen. Er wird euch zusammen bewahren, wenn wir es ihm doch nur, den Heiligen Geist, erlauben, uns zusammen zu halten, dann werden wir eins sein. Wenn wir doch nur nicht dem Teufel es erlauben, dich von dem Wege wegzuschieben, auf den verkehrten Weg zu schieben, dann würden wir ein Herz, eine Seele, ein Geist, der Heiligen Geist sein. Der Führer Gottes wird uns in alle Wahrheit führen, das ist richtig. Aber du hast deinen Führer zu folgen. Jawohl, meine Herren. Schau Nikodemus an. Er brauchte einen Führer. Doch war er ein kluger Mensch. Er war ein Lehrer, ungefähr 80 Jahre alt. Und er war von den Pharisäern oder von dem Sanhedrin, von dem Hof, dieser Rat, diese Predigervereinigung. Und er war einer von ihren größten Männern. Ein Lehrer in Israel, ein Meister. Denk mal darüber nach. Ein Meisterlehrer. Jawohl, er kannte die Gesetze. Aber als es dahin kam, wiedergeboren zu werden, brauchte er einen Führer. Und er hungerte danach. Und er wusste, dass es noch was anderes geben musste. Und sein Ausspruch zu Christus in dieser Nacht, in jener Nacht, offenbarte das. Offenbarte auch das Gefühl von der Rest von denen. Aber keiner von denen hatte gerade die Kühnheit, die er hatte. Es gab keiner von denen, der hinkam, um das zu tun, was er getan hat. Und weißt du, die Leute verurteilen Nikodemus, dass er in der Nacht gekommen ist. Aber er kam hin, er ist angekommen. Ich kenne einige Leute, die fangen gar nicht an, noch bei Tag, noch bei Nacht. Aber er kam dorthin und er brauchte einen Führer und er sagte, Meister, wir von dem Sanhedrin, von diesem Hof, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Ja, warum wusste er das? Weil der ein Bestätigter war. Siehst du? Er wollte nun wissen, was diese Geburt bedeutete. Und er ging direkt zu dem Richtigen hin, weil Gott hatte diese bestätigt. Er war der Führer, Jesus. Er war sein Führer. Schau, was er sagte, Meister, wir wissen, dass du bist ein Lehrer von Gott gekommen, weil niemand kann diese Dinge tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Es war eine Bestätigung da, dass es ein lebendiger Gott an der Innenseite von ihm gab. Was er auch bezeugte, ich tue die Werke nicht, es ist mein Vater, der in mir wohnt. Wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts in sich tun, von sich tun, aber was er den Vater tun sieht, das tut der Sohn genauso. Der Vater wirkt und ich wirke auch bis jetzt. In anderen Worten, Gott zeigte ihm, was zu tun sei, und er ging hin und führte das einfach aus. Er tat nichts, es sei denn, dass Gott es ihm sagte zu tun. Amen. Das sind so die offenen Tatsachen. Wenn wir doch nur bewegen würden und warten würden, bis der Heilige Geist uns bewegt, es zu tun. Das ist es. Und dann so vollständig verloren sein in Christo, dass er dich nicht so herumzuschieben hat, wie er das mit mir zu tun hat. Aber bei dem ersten Nicken von seinem Kopf, dann bist du einfach bereit und nichts wird dich aufhalten, weil du weißt, dass es der Wille Gottes ist. Er brauchte einen Führer und er war ein bestätigter Führer. Er konnte geführt werden durch diesen Führer, weil er wusste, dieser Führer war von Gott inspiriert. Er erkannte, dass die Traditionen, denen er gedient hatte, vielleicht durch die Pharisäer, Sadduzäer oder was dies mehr sei, er hatte diesen Glaubenssätze lange genug oder die ganze Zeit gedient und hatte nichts geschehen sehen. Aber hier erscheint ein Mann und sagt, dass er der verheißene Messias der Bibel ist. Und er ging hin und tat gerade die Werke Gottes. Jesus sagte, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, dann glaubt mich nicht. Aber wenn ihr mich nicht glauben könnt, dann glaube die Werke, die ich tue, denn sie legen Zeugnis von mir ab. Dann kein Wunder, dass Nikodemus sagen konnte, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Dinge tun, ohne dass Gott mit ihm ist. Seht ihr, er braucht einen Führer, obwohl er ein Meister in der Sache war. Er war ein Meister von seiner Gemeinde. Er hatte Würde und er hatte prominente, also berühmte Stelle und er war ein großer Mann. Ohne Zweifel wurde er von dem Volk im ganzen Land respektiert. Aber wenn es dahin kam, wiedergeboren zu werden, brauchte einen Führer. So wir auch, jawohl, wir brauchten einen Führer. Cornelius war ein großer Mann, ein ehrbarer Mann. Und er baute Gemeinde. Er respektierte die Juden, weil er wusste, dass ihre Religion richtig war. Und er zahlte Almosen und er betete jeden Tag. Aber als der Heilige Geist kam, etwas war an der Gemeinde hinzugefügt worden, da brauchte er einen Führer. Gott sandte ihm den Heiligen Geist. Er sandte es in der Person des Petrus. Und während Petrus noch diese Worte sprach, fiel der Heilige Geist auf ihn. Ein freies Stelle auf dem Band an. Gott gebrauchte den Führer durch Petrus. Er gebrauchte ihn, weil er führte Cornelius auf den richtigen Weg. Und während er noch sprach, fiel der Heilige Geist auf sie, auf diese Heiden. Und er sprach, kann ein Mensch das Wasser wehren, dass diese nicht getauft werden sollte? Siehst du, ist noch immer der Führer, der spricht, nicht Petrus. Weil es gab da eine Gruppe von Juden oder Heiden, die für ihn unrein und unsauber waren. Und er wollte so gar nicht hingehen. Aber der Führer sagte, ich sende dich. Und du tust dann Dinge, woran du gar nicht denkst, dass du sie tun würdest, wenn der Führer die vollständige Kontrolle übernommen hast, wenn du dich von ihm führen lässt. Oh, wie wunderbar ist es, geführt zu sein durch den Heiligen Geist. Er ist der Führer, gut. Er sprach durch Petrus und sagte ihm, was er tun musste. Und als sie dann alle den Heiligen Geist empfingen, sagt er, wer kann das Wasser wehren, indem wir doch sehen, dass diese den Heiligen Geist empfangen habe, wie wir am Anfang? Und sie taufte sie im Namen des Herrn Jesus. Nun, wer hat ihn geführt, das zu tun? Der Führer, der in ihm war. Und sagte Jesus ihnen nicht, ihr sollt nicht überlegen, was ihr sagen sollt, weil ihr seid es nicht, die spricht. Es ist der Vater, der in euch wohnt, und er spricht. Amen. Der Kämmerer, der kam von Jerusalem, und Gott hatte einen Führer in der Welt zu der Zeit, der Heiligen Geist. Und er hatte einen Mann dort unten, der erfüllt war mit diesem Führer. Er war sogar kein Prediger, er war irgendwie ein Diakon. Und er war dort unten, heilte die Kranken und trieb die Teufel aus und verursachte eine große Aufregung, große Freude war in der Stadt und hatte hunderte Menschen um ihn gesammelt und der Führer sagte, das ist jetzt weit genug, lasst uns auf diesen Weg zurückgehen. Und dann hat er nicht disputiert mit diesem Führer. Du sollst niemals disputieren mit dem Wort von deinem Führer. Folg ihm nach. Wenn du das nicht tust, dann wird sich herausstellen, dass du den Weg verloren hast, dass du verloren bist. Und bedenke, wenn du ihn verlässt, dann stehst du auf dich selbst, bist auf dich selbst gestellt. So, wer möchte ganz nahe bei dem Führer bleiben? So unterwegs sagt er, verlasse jetzt diese Gruppe, Philippus, und gehe hinaus in die Wüste, wo es niemand gibt. Aber ich sende dich dort draußen hin. Und da wird irgendjemand sein, wenn ich dich draußen hingebracht habe. Und hier kam ein einsamer Kämmerer. Er war ein großer Mann bei der Königin in Äthiopien. So, er kam daher und las im Buche Jesaja. Und der Führer sagte, geh etwas näher an den Wagen heran. Und er sagte, Verstehst du, was du liest? Er sagte, wie kann ich verstehen, wenn es niemand gibt, um mich zu führen? Oh, Philippus hatte den Führer. Amen. Und er fing von dieser Schriftstelle an und predigte ihm den Christus. Amen. Führung. Sagte ihm nicht irgendein Glaubensbekenntnis, er sagte ihm von dem Christus, von dem Führer. Und er taufte ihn dort in irgendwas Wasser. Ganz gewiss, das war's. Oh, wie lieb ich das. Als Israel Ägypten verließ, um zum verheißten Land zu gehen, 2. Mose 13, 21, wusste Gott, dass sie noch nie den Weg vorher gegangen waren. Es war nur 40 Meilen, ungefähr 60 Kilometer, aber doch brauchte sie etwas, was sie begleitete. Denn sie würde sonst ihren Weg verlieren, nicht finden. So, Gott sandte ihnen einen Führer. In 2. Mose 13, 21 oder so ungefähr heißt es, ich sende mein Engel vor euch, die Feuersäule, um euch den Weg zu bewahren, auf dem Wege zu halten, um sie zu führen zu dem verheißenen Land. Und die Kinder Israel folgten jene Führer, die Feuersäule nachts und eine Wolke am Tage. Wenn er anhielt, hielten sie auch an. Und wenn er weiter reiste, reisten sie auch weiter. Und als er sie dann so nahe am Lande gebracht hatte, dann war sie nicht fertig, um hinüberzugehen. Er führte sie wieder zurück in die Wüste. Er wollte mit ihnen nicht hinübergehen. Und so ist mit der Gemeinde heute. Ohne Zweifel ist die Langmut Gottes heute, wie es war in den Tagen von Noah. Die Gemeinde hätte schon weg sein können, wenn sie nur sich hätte korrigieren lassen, oder wenn sie nur korrigiert wäre und in Ordnung wäre. Aber er hat uns immer im Kreis umherzuführen. Israel hat es wohl nicht ahnen können, dass als sie da jubelten und diese toten Soldaten von Ägypten sahen und diese ertrunkenen Pferden und diese Wagen von Pharao umgedreht und sie den Sieg hatten und Moses im Geiste sang und Miriam im Geiste tanzte und die Töchter Israel hin und her rannte am Ufer und jubelte und tanzte und da war sie nur einige Tage von diesem Milch und Honig entfernt. Sie haben es wohl nicht ahnen können, dass es aber noch 40 Jahre weg war, weil sie fingen an zu murren wider ihr Gott und dem Führer. Und wir befinden uns selbst in dem gleichen Zustand. Ich gehe nachher nach Schriftport. Und vor 50 Jahren fiel der Heilige Geist am Thanksgiving Day, das ist ein Feiertag in Amerika, in Louisiana, auf Thanksgiving Day. Wie ist die Gemeinde seitdem gefallen? Seid ihr euch im Klaren darüber, dass der Anfang von der römisch-katholischen Kirche die Pfingstgemeinde war? Das ist die Wahrheit, das ist richtig. Es war eine Pfingstgemeinde. Aber diese steife Würdeträger fingen an hineinzukommen und änderte die Schrift Gottes in ihre Traditionen, fügten Dogmen hinzu und so weiter. Und schau, was sie jetzt bekommen haben, nicht ein bisschen von der Schrift mehr drin. Sie haben alles durch irgendetwas anderes ersetzt. Sie haben den Heiligen Geist durch ein Stück Brot ersetzt. Sie haben das Untertauchen durch Bespringen ersetzt. Sie haben den Herrn Jesus Christus durch Vater, Sohn und Heiligen Geist ersetzt. Sie haben alle diese großen Worte Gottes ersetzt, die uns vorgelegt worden waren. Und sie sind weit, weit weg. Sie sind weit weg von der schriftgemäßen Lehre. Und Pfingsten fiel vor 50 Jahren in Louisiana. Und wenn es noch 200 Jahre bleibt, wird es weiter weg sein, dann der katholische Kirche ist. Wenn es so bleibt fallen, wie es in diese letzten 50 Jahre gefallen ist. Weil sie fügen fortwährend konstant hinzu. Diese altmodischen Prediger sind verschwunden. Die Straßenversammlungen, da hörst du nichts mehr davon. Und alles, was wir bekommen haben, ist eine ganze Menge Hollywood, das hinzugefügt worden ist. Frauen mit kurzen Haaren, die Hose tragen, angemalt und alles Mögliche nennen sich selbst Christen. Irgendein Ricky mit einer Gitarre rennt da hinauf und wieder runter von der Stelle und Frauen mit einem Kleid an, das so eng ist, also wie ein enthäutetes Würstchen, also mit der Haut an der Außenseite fast und schütteln da rum auf dem Podium, rennen hinauf und wieder runter vom Podium und tanzen da mit eine Art Haarlocke, die am Ohr runterhängt, oder eine von diesen neuen Haarmode von einer Bäuerin und nennen sich selbst Christentum. Was wir brauchen, ist eine altmodische, gottgesandte Läuterungsreligion, die die Weltlichkeit aus der Gemeinde hinausläutert. Und wir haben es nötig, zurückzukommen zu dem Heiligen Geist und Feuer. Zurück zu der Sache, die den ganzen Schlacke hinausbrennt und ein altmodisches Predigen zurückbringt, wodurch den Himmel hochgemacht wird und die Hölle heiß und den Gewehrlauf gerade. Wir brauchen jene Art von Predigen. Aber wenn du das heute tust, dann wird deine Versammlung dich hinauswählen. So dann und wann werden gute Prediger von dem Weg weggeführt durch ihre Versammlung. Das ist der Grund, dass ich keine Denomination habe. Ich habe ein Hauptquartier und das ist vom Himmel. Wohin er sendet, dahin werde ich gehen. Was er sagt, werde ich sagen. So, wir möchten keine Denomination. Wenn diese Gemeinde je anfängt zu reden von Denomination, habt ihr eure Prediger im gleichen Augenblick verloren. Ich möchte da nicht herumhängen, keine 5 Minuten. Jede Gemeinde, die je Denomination wurde, ging wieder zurück zum Samen. Und sagt mir nur von einer, wo das nicht passiert ist. Sagt mir nur von einer, die wieder aufgestanden ist. Der Heilige Geist ist gesandt, um die Gemeinde zu führen, nicht irgendeine Gruppe von Menschen. Der Heilige Geist ist ganz und gar Weisheit. Menschen werden steif und gleichgültig. Und Gott sagte ihnen, dass er ihnen einen Führer senden würde. Und er würde auf dem Wege führen. Und solange, wie sie jene Feuersäule folgten, dann waren sie richtig. Er führte sie hin zu dem Tor von dem verheißenen Land. Und so weit sollte er auch gehen. Dann, Josua, diese große Kämpfe, erinnere diesen Tag, dass er ihnen sagte, heiligt euch selbst, und am dritten Tag, dann wird Gott den Jordan dort unten öffnen, hier, und dann werden wir hindurchgehen. Nun, pass auf, was er sagte, oh, das liebe ich in der Schrift. Er sagte, bleibt hinter der Bundeslade, denn ihr seid auf diesem Wege vorher noch nie gegangen. Was war die Bundeslade, das Wort? Also reiset jetzt nicht auf eure Denominationswege, bleibt hinter dem Wort, weil ihr seid noch nie auf diesem Wege vorher gegangen. Und Bruder, wenn es je eine Zeit gegeben hat, dass die christliche Gemeinde sich selbst untersuchen, prüfen sollte, ist gerade jetzt. Gerade jetzt ist diese große Versammlung in Rom im Gange. Alle diese Unterschiede gibt es, also die Vereinigung von Kirchen, wenn alle diese Denominationen versammelt sind, um das Bild von dem Tier zu machen, ganz genau, was die Bibel sagt. Und ihr wisst, was wir heute Morgen in den Botschaften gesagt haben. Und hier sind wir, gerade steht alles direkt vor der Tür, und die Menschen folgen noch immer Glaubenssätzen nach. Ihr tut besser daran, hinter dem Wort zu sein. Das Wort wird euch hindurchführen, weil das Wort ist Christus und Christus ist Gott und Gott ist der Heilige Geist. Bleibt hinter dem Wort, oh ja, mein Herr. Bleibt bei jenem Führer, bleibt dahinter. Geht nicht voraus, aber bleibt dahinter. Lass es dich führen, führe du es nicht. Du lass es laufen. Josua sagte, nun, ihr seid noch nie auf diesem Wege vorher gegangen. So, ihr kennt und wisst nichts von den Wegen. Und das ist der Kummer heute. Also, ihr braucht kein Führer, um da auf dem breiten Weg geführt zu werden. Ihr kennt da alle Gassen und alles Mögliche. Und ihr kennt den ganzen Weg der Sünde. Da gibt es kein, oh, da seid ihr lang genug rum gewesen. Da braucht man wirklich nicht irgendjemand, um dir da drüber zu sagen. Ihr kennt ja da alle Abkürzungen. Das ist richtig, jede Sünde, ihr wisst alles davon. Niemand braucht euch zu sagen, wie man stehlen soll, ihr kennt ja das. Niemand braucht euch zu sagen, wie man fluchen soll, das wisst ihr auch. Niemand braucht euch zu sagen, wie man diese bösen Dinge tun soll, weil sie hängen an jedem Baum überall. Aber bedenket, ihr Leute, die ihr Christ seid, ihr seid hinübergegangen. Ihr seid in das andere Land hineingegangen. Ihr seid wiedergeboren und ihr seid in dem Lande, in einem himmlischen Lande. Ihr seid in dem verheißenen Lande. Ja, ihr könnt gehen. Ihr kennt den Weg. hierom. Oh ja, ja, ihr wisst also, wie man da bleiben soll oder stehen soll mit einem Deck Karten in der Hand. Und ihr wisst, was Knobel ist, wenn es rollt und was es bedeutet und alles, was damit zu tun hat. Aber wenn es dahin kommt, die Heiligkeit zu kennen und die Gerechtigkeit und die Kraft Gottes und wie der Heilige Geist wirkt und was bewirkt, da tust du gut dran, hinter dem Wort zu bleiben, dem Führer, seht ihr, denn auf dem Wege seid ihr noch nie vorher gegangen. Gut, du sagst, ich war ein ziemlich kluger Mensch, ich hatte 2 Graden im College, Universität. Du tust gut dran, das zu vergessen, jawohl, meine Herren. Ich bin durchs Seminar gegangen. Du tust gut dran, das zu vergessen, jawohl. Du tust gut dran, hinter dem Führer zu bleiben. Und er soll dich führen. Er kennt den Weg, du nicht. Du bist auf diesem Wege noch nie vorher gegangen. Gut, du sagst aber, sie sind gegangen. Nun, du kannst sehen, ob sie gegangen sind. Jesus sagte, die, die auf diesen Weg gegangen sind, haben Zeichen, die ihnen nachfolgen. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, in neue Zungen werden sie reden, oder Schlangen werden sie aufnehmen, oder wenn sie tödliche Sachen trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und wenn sie die Hände legen auf die Kranken, werden sie gesund werden. Die meisten von denen lehnen das ab, leugnen das und sagen sogar, dass es nicht inspiriert ist. Sie folgen den Führer nicht. Sie folgen menschengemachte Glaubenssätze. Du tust gut daran, direkt hinter dem Wort zu bleiben, weil du bist noch nie auf diesen Weg gegangen, wisst ihr? Aber du bist wiedergeboren und du bist geboren in die Heiligkeit hinein und du bist noch nie auf diesem Wege vorher gegangen. Wenn du diesen Weg gehst, dann hast du einfach durch Heiligkeit hindurchzugehen, weil es ist ein neues Land, ein neues Leben, ein neues Volk. Du kommst zu der Gemeinde, zu irgendeiner Gemeinde und du hörst irgendjemand aufstehen und ausrufen, Glory zu Gott, Halleluja. Oh, dann sagst du, meine Güte, das habe ich noch nie in meiner Gemeinde getan. Ich werde aufstehen und hinausgehen. Siehst du? Aber pass auf, bleib hinter dem Wort jetzt. Lass den Führer dich führen. Er wird dich führen in alle Wahrheit und dir diese Dinge offenbaren, die ich euch geredet habe, zu euch gesprochen habe. Und er wird euch das zeigen. Und er wird euch die Dinge sagen, die kommen werden, der wahre Führer. Geht nicht zum Bischof, geht zu dem Führer. Geht zu niemand anders als zu dem Führer. Er ist derjenige, der gesandt wurde, um dich zu führen. Und er ist auch derjenige, der es tun wird. Gott hat ein Führer für dich vorgesehen. Also begehe Gottes vorgesehene Weg. Aber der Kummer von heute ist, dass die Menschen, die kommen zur Gemeinde, zur Kapelle, sitzen da einige Minuten und dann irgendetwas geschieht, was sie nicht kennen, was ihnen fremd ist, unterbricht dann. Ich bewundere eine kleine Frau von einer kalten, formellen Gemeinde und habe einfach für sie gebetet. Gott wird diese kleine Frau heilen. Sie hat dies alles nicht verstanden und sie wusste auch nichts davon. Sie kam herein und sie sagte, dass sie nichts davon weiß. Aber ich sagte ihr, herzukommen und mich zu besuchen. Und sie war irgendwie schüchtern und zurückhaltend. Aber der Führer sagte immer weiter zu ihr, bewege dich weiter. Und sie bekam es. Das ist es. Siehst du? Es ist, weil der Heilige Geist führt uns zu diesen Dingen. Siehst du, Gott hat dazu einen vorgesehenen Weg. Habt ihr jemals diese Wildgänse beobachtet, wenn sie überfliegen? Diese Ente, wenn sie nach dem Süden fliegen? Gut, nun bedenkt mal, diese kleine Ente wird dort drüben auf einem Teich irgendwo geboren. Er weiß nichts vom Osten, noch vom Norden, noch vom Westen, noch vom Süden. Er weiß nichts anderes, als dass er auf diesem Teich sitzt in den Bergen von Kanada. Und er war auch noch nie weg von diesem Teich. Aber er wurde geboren als ein Führer. So, diese kleine Entrich wurde als ein Führer geboren. Und in einer Nacht, da gab es so viel Schnee, was über den Gipfel von den Bergen kam. Also, was geschah? Dieser kalte Wind kam da herab, darüber. Und ich kann mir so richtig vorstellen, dass er zittert und sagt, Mama, was bedeutet dieses? Siehst du, er hat noch niemals kaltes Wetter vorher gefühlt. Und dann fing er an herumzuschauen und da fing er an zu bemerken, dass am Rande von diesem Teich fing es an zuzufrieren. Das Eis kam auf den Teich. Und er wusste es nicht, aber ganz plötzlich, unterbricht dann, er wurde geboren, um ein Führer zu sein für jene Herde, sagt Bruder Brennan, für jene schwarmen Enten. Und er sprang direkt aus der Mitte von diesem Teich hinauf, als es ihn traf. Nun, ihr könnt es nennen, was ihr wollt. Wir nennen es Inspiration. Oder ihr könnt es nennen auch Instinkt oder was es sei. Er wurde direkt aus der Mitte von diesem Teich hinausgetrieben und hielt diese kleine Schnabel in der Luft und da ging ich. Und dann macht Bruder Brennan diese Schrei nach, die ein Ente macht in dem Augenblick, wenn sie wegfliegen wollen. Und jede Ente von diesem Teich wird direkt ihm nachfolgen. Warum? Sie kennen ihr Führer gerade an der Art und Weise, wie er schreit. Wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer kann sich dann vorbereiten auf den Kampf? Richtig, wer kann sich selbst vorbereiten auf den Streit, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt? Gut, wenn jene kleine Ente einen undeutlichen Schrei abgibt, wer wird sich selbst vorbereitet zum Wegfliegen? Diese kleine alte Ente wird sein Schnabel hochhalten und dann hinausschreien, diese bestimmte Schrei. Und jede kleine Ente wird zu ihm kommen und auch auf diesem Schrei hin. Und hier sind sie. Solch ein Fest werden sie dann haben, direkt in der Mitte von diesem Teich, da kreisen sie rum und herum. Und dann nach einem Augenblick, nach einer Zeit, da fühlt er, wie das sich an ihm bewegt und er muss gehen. Er spannt seine kleinen Flügel und fliegt von diesem Teich weg, hoch in die Luft und dann dreht er noch 4 oder 5 Mal und dann geht es direkt nach Louisiana, wie er nur kann. Und jede Ente hinter ihm und wieder dieses Schrei und da fliegt er. Warum? Er ist ein Führer. Amen. Die Ente kenne ihre Führer, aber die Gemeinde nicht. Jawohl. Er weiß, was zu tun sei. Nun schau diese alte Gänse an, direkt von Alaska. Nun, da gibt es immer einen alten Gänserich und der führt sie. Und diese Gänse haben diese Gänserich richtig im Auge zu behalten. Sie haben zu wissen, wovon dieser Gänserich redet. Habt ihr das gelesen vor ungefähr 4 Jahren in der Luke Illustrierte? Da war ein alter Gänserich einmal und der wusste nicht, was er tat. Und er führte eine ganze Gesellschaft von Gänse ganz weg nach England. Das ist richtig. Sie haben aber nie vorher etwas von England gewusst. Warum? Ja, wie ist das passiert? Sie haben ihr Führer nicht im Auge behalten. Und dieser alte Gänserich, der wusste nicht, wohin er flog. Und nun sind sie dort drüben und können nicht mehr zurückkommen. Und das ist, was los ist. Wenn eine ganze Menge von diesen Gänse heutzutage, sie schwärmen immer. Sie sagen das, was der Luke Illustrierte auch sagt. Also diese Gänse, die schwärmen und fliegen dann herum in England, aber sie wissen nicht mehr, wie sie zurückkommen sollten. Und so ist es mit einigen von diesen Gänse, die ich auch kenne. Also du hast dann einen Schwarm und irgendeine große, in der Länge gezogene Versammlung, und du hast irgendein Erweckungsprediger herkommen lassen und er predigt ein Zeit lang, aber ihr wisst nicht, wohin er geht. Und sie schwärmen dann herum und herum, weil du hast irgendein Gänserich, der führt dich ab auf irgendein Denominationswässerchen, aber nicht zurück zu dem Worte Gottes, zurück zu der Taufe des Heiligen Geistes. Und dann wundere sie sich, warum wir keine Erweckung haben in unseren Tagen. Seht ihr, ihr habt einfach diesen bestimmten Ton zu haben. Jener Ton ist die Evangeliumsposaune und die bläst das Evangelium hinaus. Jedes Wort Gottes. Kein Glaubensbekenntnis und keine Denomination, aber die Bibel, der Heilige Geist. Diese Zeichen werden folgen denen, die glauben. Seht ihr, und dann gehen sie auf ihren Wegen. Nun heißt es, dass einmal ein alter Gänserich eine ganze Menge getötet hat. Er versuchte nämlich mit ihnen durch die Dunkelheit zu fliegen. Aber er wusste selbst nicht, wohin er flog. Und so flogen sie alle gegen die Berge da draußen. Und einige von denen lösten sich einfach auf, die zerbersten. Gewiss, also sie haben einfach ihren bestimmten Ton zu wissen, zu kennen. Und diese kleine alte Ente, wenn er diese bestimmte Ton hat, dann weiß es jedermann. Und dann haben sie ein kleines schwärmendes Jubiläum und ab geht es nach dem Süden. Ja, und warum gehen sie dahin? Weil da ist es nicht kalt. Nun, wenn Gott einer Ente genug Verstand geben kann, um zu wissen, wie man diese Kälte ausweichen kann, ja, wie sollte es dann nicht seiner Gemeinde gegeben haben? Wenn eine Ente das schon schaffen kann durch sein Instinkt, was wohl der Heilige Geist in der Gemeinde? Er sollte uns führen von alte, kalte, formelle Glaubenssätze und diese Dinge in eine herrliche, wunderbare Taufe des Heiligen Geistes, wo es Tugend gibt und Erkenntnis und Geduld und Gottseligkeit und der Heiligen Geist. Das ist es, wohin der echte Führer hinführen wird, weil er wird nichts anderes hinausblasen als Evangelium. Einfach das Wort Gottes. Gewiss, du brauchst einen Führer. Als diese weisen Männer, sie wussten nichts von Gott. Sie waren Magier, arbeiteten mit Magie. Sie waren dort drüben in der Orient. Und weißt du, die Bibel sagte, wir haben seinen Stern im Osten gesehen und kommen jetzt, um ihn anzubeten. Sie waren vom Westen und sie schauen nach dem Osten und sahen seinen Stern, unterbricht dann. Oder sie schauten nach dem Westen, sie waren im Osten, sie waren im Osten und sahen seinen Stern im Westen, siehst du? Wir haben den Stern im Osten gesehen und siehst du, sie waren im Osten. Und als wir im Osten waren, dann sahen wir den Stern und nun sind wir gekommen, ihn anzubeten. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie diese Männer alles bereit machen, um zu gehen. Ich kann mir auch vorstellen, wie einer von ihren Frauen zu ihm sagte, sag mal, du hast jetzt alles zusammengepackt, aber wo ist dein Kompass? Er sagte, ich werde diesmal kein Kompass benutzen. Gut, aber wie wirst du dann über diesen Bergen gehen? Bedenke, sie hatte damals die Tigrisfluss zu durchqueren und dann durch die Ebene zu gehen. Und sie hatte eine Reise von 2 Jahren vor auf ihrem Kamel. So, wie würde sie das tun? So sagte sie, und du nimmst sogar kein Kompass mit? Er sagte, nein. Ja, wie wirst du das dann tun? Ich gehe auf Gottes vorgesehenen Weg. Jene Stern drüben wird mich führen zu jenem König. Das ist es. Wir haben seinen Stern im Osten gesehen und folgten ihm den ganzen Weg hier nach dem Westen, um ihn anzubeten. Wo ist er? Sie folgten auf Gottes vorgesehenen Weg. Und dann später kamen sie in Verbindung mit einer Menge Glaubenssätze dort unten. Sie kamen in Jerusalem hinein. Und fingen dort in die Straße hin und her zu gehen. Diese allerfeinst gekleidete Leute sagte, wo ist er? Wo ist der König der Juden geboren? Gut, das war das Haupt, das war Jerusalem. Bestimmt, die große Gemeinde sollte irgendetwas davon wissen. Wo ist er? Wo ist der geboren, dieser König der Juden? Wir haben seinen Stern im Osten gesehen und wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Wo ist er? Gut, sie gingen hin zum Pastor so und so und zu dem Hohepriester so und so, aber keiner von denen wusste etwas davon. Ja nun, es gibt einen König der Juden, der geboren ist. Wo ist er? Sie wusste es nicht. Aber es gab eine Gruppe von Schafhirten da draußen an der Hügel und wahrscheinlich frei übersetzt, sie hat es mal erlebt. Jawohl, meine Herren. Weil sie waren auf Gottes vorgesehenen Weg gekommen. So, sie hielten sich dann dort auf und dann sagte er direkt, also ich werde euch sagen, was wir eigentlich tun sollten. Wir sollten mal eine Vorstandsversammlung einrufen. So, sie riefen dann das Sanhedrin, diesen Rat zusammen und dachte, dass sie dann dort etwas davon hören würden. Nein, wir wissen gar nichts davon. Und so ist es heute genauso. Sie wissen nichts von diesem Führer, von diesem Heiligen Geist, der heilt, erfüllt und rettet und wiederkommt. Der Führer hat uns alle diese Dinge gesagt, die geschehen würden. Und hier sind wir direkt in der Mitte von ihnen. Ein Unterscheider von den Gedanken des Herzens. Sie wissen nichts davon. Sie nennen es mentale Telepathie oder so irgendetwas. Sie wissen nicht, was sie überhaupt davon sagen sollen. So seht ihr diese weise Männer so lange. Nun bedenket, als sie in Jerusalem hineingingen, da verschwand dieser Stern. Und solange wie du schaust, aus Ausschau hältst nach Glaubenssätze und nach Demnationsmänner, dass die dich zu Gott führen, dann wird die Hilfe Gottes euch verlassen. Aber als sie krank und müde davon wurde und sie hinter sich ließen, diese Glaubenssätze und Denominationen von diesen Juden zurückließen und wieder aus Jerusalem hinauszogen, da erschien diesen Stern wieder und sie freute sich mit gewaltig großer Freude. Sie sahen den Führer wieder. Oh, es ist wie das Kommen in irgendeine kalte formelle Kirche und dann wieder zurückkehren zu einer Gute, die im Feuer steht, seht ihr, und das Führen der Führung sehen. Welch ein Unterschied ist es. Jawohl, wir haben seinen Stern im Osten gesehen und wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Josua sagte zu ihnen, nun, ihr folgt die Bundeslade nach. Weil ihr seid auf diesem Wege vorher noch nie gegangen. Gott wird nämlich diese Bundeslade nicht erlauben, irgendwo anders hinzugehen als auf dem richtigen Wege. Und jeder Mann folgte sie, und er oder sie ging direkt durch den Jordan hindurch. Und das Gleiche ist heute durch den Heiligen Geist, jawohl, meine Herren. Das Einzige, woran wir wissen, ob es der Heilige Geist ist oder nicht, wir sehen die Manifestationen von ihm. Die Manifestationen, die die Bestätigung sind von den Worten Gottes oder die Manifestationen, die das Wort Gottes bestätigen. Nun, noch nicht so lange her hatte eine Gruppe von Brüdern Blut und Öl. Und das ist alles schon richtig, wenn sie das in der Art und Weise tun wollen. Aber für mich ist das keine Bestätigung. Es ist eine schriftgemäße Bestätigung, seht ihr, solange es eine Bestätigung ist von dem, was Gott sagte, dann ist das richtig. Sie sagte, das ist nun der Grund, dass du den Heiligen Geist bekommen hast, wenn du das Öl in deiner Hand hast. Nun, ich könnte da nicht drauf gehen. Seht ihr? Nein, ich glaube nicht, dass Öl irgendetwas damit zu tun hat. Und wenn das Blut heile und retten wird, was geschah dann wohl mit dem Blut Jesu Christi? Wenn das Öl heilt, was dann wohl mit seinen Striemen? Seht ihr? Also ich möchte, dass der Führer kommt und der bringt euch die Wahrheit des Wortes. Und wenn ihr dann das wisst, dann seid ihr darauf eingestellt und ihr seid bereit für das Abzehren. Das ist richtig. Bereit, um dann wegzufliegen. Jawohl, meine Herren, jawohl. Warum? Der Führer ist derjenige, der das alles zur Wirklichkeit macht. Ich habe hier eine Schriftstelle, ich wollte diese Schriftstelle überhaupt geben, aber ich wollte dann diese lesen. Da heißt es in 2. Petrus, 1. Kapitel, Vers 21, denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Nun, woher kam die Weissagung? Nicht durch den Willen des Menschen, der Denominationssätze, aber durch den Willen Gottes. Als heilige Männer getrieben wurde durch den Heiligen Geist. Er ist immer Gottes Führer gewesen. Das war der Heilige Geist, das war in diesem Feuersäule, das war der Heilige Geist, und jedermann weiß, dass es das Christus war. Moses verließ Ägypten, weil er die Schmach Christi als ein größeres Reichtum achtete als die Reichtümer von Ägypten. Christus war derjenige. Und nun, als sie da dann draußen standen und sagte, also, du sagst, du bist es. Oder du bist. Und du bist noch mal nicht 50 Jahre alt und du sagst, du hast Abraham gesehen? Er sagte, bevor Abraham war, ich bin. Ich bin, war derjenige, der Moses begegnet in der Feuersäule im brennenden Busch. Jawohl, meine Herren. Er war Gott Fleisch gemacht. Nicht eine dritte Person, die gleiche Person. In einem anderen Amt. Nicht drei Götter, drei Ämter von einem Gott, korrekt. Gut, nun, die Schrift, immer wenn Gott etwas vorsieht, sieht er immer das Beste vor. Und als Gott einen Weg vorgesehen hat, um seine Gemeinde zu festigen, zu kräftigen, stärken, hat er immer das Beste vorgesehen. Als er Adam und Eva im Garten von Eden etwas gab, dann gab er ihnen sein Wort. Ihr bleibt hinter diesem Wort und dann seid ihr sicher. Aber wenn er hier weggeht, an dem Tage, dass er davon ist, wird er sterben. Gott hat seine Strategie niemals geändert und Satan hat seine niemals geändert. So wie er in Adam und Eva hineinkam, so kommt er in sie heute hinein. Warum? Indem er es durch Vernunftüberlegungen versucht hinauszubringen. Nun, es ist doch vernünftig, dass Gott das nicht tun würde. Oh, Gott hat es gesagt. Satan sagte aber ganz gewiss, wird ein heiliger Gott dieses nicht tun wollen. Gewiss wird er, weil er hat gesagt, dass es tun würde. Und das ist, was die Menschen heutzutage sagen. Oh, nun warte doch. Glaubst du nicht jetzt, dass wenn ich zur Gemeinde gehe und meine Zehnte zahle und ich dieses und jenes tue, dass Gott mich dann ablehnen wird? Es sei denn, dass ein Mensch wiedergeboren ist, sonst wird er sogar das Königreich Gottes nichts verstehen. Seht ihr, keine Entschuldigung. Gut, dieser alte Mann oder diese alte Frau, oder dort gibt es eine gute alte Seele. Es gibt nur einen Weg, worauf sie je Gott sehen können, dass sie wiedergeboren werde. Das ist alles. Und ich kümmere mich nicht darum, wie klein oder wie alt oder wie jung oder was sie getan habe oder wie sehr sie zur Gemeinde gegangen sind, oder wie viele Denominationen sie kennen, oder wie sehr sie das Glaubensbekenntnis nachsagen können. Du hast einfach wiedergeboren zu sein, oder sonst bist du noch gar nicht auf dem Fundament, um überhaupt anzufangen. Das ist ganz genau richtig. So siehst du, du brauchst den Führer, und er wird dich zu der Wahrheit führen. Und die Wahrheit ist das Wort, und er wird dich führen. Und es ist immer so gewesen. Gott braucht niemals etwas zu ändern, weil es unendlich und er weiß, was das Beste ist. Er ist allgegenwärtig, er ist allwissend, er ist alles. Es ist richtig, das ist Gott so. Er braucht nichts zu ändern. Gut. Er ist ein Bestätiger von dem Weg, den er führt. Der Heilige Geist, der Führer, ist der Bestätiger von dem gleichen Wort, das er lehrt. Nun, Lukas wurde geführt durch den Führer, um zu sagen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium zu jedem Geschöpf. Er, der glaubt und getauft ist, wird gerettet werden. Er, der glaubt, wird nicht verdammt werden. Und diese Zeichen werden folgen denen, die da glauben. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, in neue Zungen reden, Schlange aufnehmen, tödliche Dinge trinken, die Hände legen auf die Kranken und sie werden gesund werden. Und die Bibel sagte, dass sie gingen dann überall hin, geführt von dem Führer, und wisst ihr, und predigte das Wort mit nachfolgenden Zeichen. Was war es? Der Führer bestätigte, dass das die Wahrheit war. Das ist Gottes Politik, das ist die Art und Weise, wie vorgegangen wird. Das ist sein Programm. Und er kann da nicht von weggehen, indem er es ändert, weil er ist unendlich. Amen. Er kann da nichts ändern. Er ist Gott. Ich kann ändern. Ich bin ein Mann. Und du kannst ändern. Du bist ein Mann oder Frau. Aber Gott kann nicht ändern. Ich bin endlich. Ich kann Fehler machen und Dinge sagen, die verkehrt sind. Wir alle können das. Aber Gott kann das nicht und doch Gott sein. Seine erste Entscheidung ist vollkommen. Die Weise, wie Gott handelt, wenn er erscheint, das ist die Weise, worauf er jedes Mal zu handeln hat. Wenn er herbeigerufen wird, um einen Sünder zu retten, und rettet ihn auf dem Fundament von irgendeiner Sache, das nächste Mal, wenn ein Sünder kommt, dann hat er auf der gleiche Weise vorzugehen, sonst hat er das erste Mal falsch gehandelt. Amen. Ich liebe ihn. Ich weiß, dass es die Wahrheit ist. Ich bin 53 Jahre alt und habe das Evangelium hier 33 und einem halben Jahr gepredigt. Ich habe es niemals fehlgehen sehen. Ich habe gesehen, wie es siebenmal um diese Welt herum auf die Probe gestellt wurde, in alle Arten von Religionen und alles andere. Vor wohl 500.000 auf einmal und niemals hat es gefehlt. So, ich rede nicht aus irgendeinem Buch, ich rede aus persönlicher Erfahrung. Dass ich weiß, dass Gott hinter seinem Wort steht und es einlöst, es beehrt. Nun, wenn du irgendeinen Glaubenssatz hast, du tust gut daran, das im Auge zu behalten. Aber der Heilige Geist wird zu dem Wort Gottes stehen. In Johannes, im ersten Kapitel, im ersten Vers, da sagt er, er ist das Wort, er ist der Führer. Am Anfang war das Wort Und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Oh. Petrus wurde geführt, um zu sagen, Apostelgeschichte 2,38, wie man den Heiligen Geist empfängt. Er sagte, bekehret euch in jeder von euch, und dann seid getauft im Namen Jesu Christi, zur Vergebung von eurer Sünde, und dann wird der Führer euch von da an weiternehmen. Jawohl, das ist die Sache, die zu tun sei. Erst bekehret euch von eurer Sünde, euer Unglaube, dass ihr diese Dinge nicht geglaubt habt. Bekehret euch und dann seid getauft. Und dann wird der Führer euch von da an weiterführen. Seht ihr, das ist eure Aufgabe. Es ist eure Aufgabe, um Buße zu tun. Es ist eure Aufgabe, getauft zu sein. Und dann ist es die Aufgabe des Führers, um euch von dort an weiterzuführen. Euch zu leiten von Tugend zur Erkenntnis, zur Selbstbeherrschung, zur Geduld, zur Gottseligkeit und zur brüderlichen Liebe. Und der Heilige Geist versiegelt euch. Seht ihr? Dann bist du der gefolgte Gestalt Gottes. Ein wahrer Mann Gottes. Eine echte Frau Gottes. Wegverankert in Christo. Oh, ich liebe das, dieses Wegverankert in Christo. Ja, natürlich, es war Markus, der geführt wurde durch den Heiligen Geist, um Markus 16 zu schreiben. Johannes wurde geführt, als er Offenbarung schrieb. Er wurde geführt durch den Führer. Er wurde auch geführt durch den Führer, um zu sagen, wer ein Wort da herausnimmt oder ein Wort hinzufügt zu dem, das Gleiche, also sein Teil, wird aus diesem Buch des Lebens genommen werden. Nun, wie kannst du irgendetwas von dem Worte Gottes ersetzen und doch sagen, dass du geführt bist durch den Heiligen Geist? Das ist doch gar nicht vernünftig, ist nicht so? Nein, das geht nicht. Er ist mein Führer durch das Leben gewesen. Er hat mich geführt zum Leben hin. Und er war derjenige, der mich geführt hat zum Leben. Und er ist mein Leben. Ohne ihn habe ich kein Leben. Ohne ihn möchte ich nichts anderes. Er ist mein Alles in allem. In der Stunde der Not hat er mir beigestanden. Gestern hat er mich gesegnet. Heute haben sie das Gleiche getan. Und was kann ich erwarten? Das Gleiche für immer. Preis seinem Namen. Amen. Jawohl, meine Herren. Er hat es verheißen, er wird es tun. Er ist mein Leben, er ist mein Führer, mein Alles in allem. Ich habe ihn vertraut und ich habe einige schwere Versuchungen, Proben gehabt. Aber ich habe ihn vertraut, überall wo ich hingehe. Und ich möchte, dass ihr das auch tut. Und wenn ihr wasche geht, ihr Frau, vertraue ihm. Und wenn ihr zur Stadt geht, vertraue ihm. Einmal bekam ich die Gedanke, dass ich irgendwie ein guter Waldmensch wäre, Waldläufer, weißt du, weil ich so viel auf die Jagd gegangen wäre. Ich dachte, ich bin einfach irrtumsicher oder so sicher, dass ich niemals mich verfehlen kann oder den Weg verlieren kann. Niemand wird, also du wirst mich nicht loswerden. Meine Mutter war eine Halbindianerin und das habe ich geliebt. Oh, du kannst mich nicht loswerden in den Wäldern. Ich weiß, wo ich bin. Und nun auf meiner Hochzeitsreise, ich hatte meine Frau ein ganz klein bisschen angeschwindelt. Ich hatte ihr gesagt, weißt du Schatz, das wird eine gute Sache für uns sein, wenn wir heiraten am 23. Oktober. Natürlich war das der Herr, der das zu mir gesagt hat. Und ich dachte, nun, eine kleine Hochzeitsreise. Ich hatte Geld zur Seite gelegt und ich wollte sie mitnehmen zu den Niagara Wasserfälle und dann weitergehe zu der Adirondack und dort ein bisschen auf die Jagd gehe, siehst du? So, ich nahm sie und Billy, und er war noch ganz klein, und so machte ich mit ihr eine Hochzeitsreise, und es war auch eine Jagdreise, weißt du? So, ich dachte, es würde eine gute Sache sein, um es so zu tun. So, ich führte sie dorthin, und ich schrieb an Herrn Denton, dieser Ranger, also ein Großbauer, und wir sollten dann diesen Hürkenberg hochgehen. Und ich sagte, Herr Denton, ich komme dorthin und ich möchte mit dir in diesem Herbst irgendeinen Bären jagen. Und er sagte, okay, Billy, komm nur her. So, er sagte, ich werde an bestimmten Daten dort sein. Gut, meine Frau und ich und Billy kamen aber einen Tag früher an. Und so, die Hütte war verschlossen. Und dort gab es, wenn ich es richtig übersetze, irgendeine Überdachung da in den Wäldern. Nun, Bruder Fred Soffmann und ich gingen noch nicht so lange dorthin und standen auch dort. Und ich sah den Heiligen Geist dort stehen. Dieses gelbe Licht bewegte sich dort rum in einem Strauch und Fred stand auch direkt dabei. Und er sagte, komm zur Seite, ich möchte mit dir reden. Morgen, sagte er, dann sei auf der Hut, sie haben eine Falle für dich aufgestellt. Er sagte, pass auf, ist das richtig, Bruder Fred? Und ich ging dann hin und sagte es hunderte Menschen an jenem Abend in Vermont. Ich sagte, es gibt eine Falle, die vor mir gestellt ist. Aber ich werde die Falle sehen oder ich werde jetzt aufpassen, kann es auch vielleicht heißen. Und ich weiß nicht, wo es ist. Und direkt am nächsten Abend, da kam es, da war es. Und es hieß, hier ist die Falle für dich aufgestellt. Jawohl, meine Herren, aber der Heilige Geist führte mich in dem, was zu tun sei. Oh, das war gerade richtig. Oh, viele von euch wissen auch, was es war. Ich habe jetzt keine Zeit, um das zu erzählen. Aber ich stand damals dort an jener Stelle. Und es fing an dem Tag gerade an, kalt zu werden. Herr Denton sollte also erst am nächsten Tag kommen, so sagte ich, weißt du, Schatz, es würde schön sein, wenn ich einen großen Bock mit nach Hause nehmen könnte. Ich sagte, das können wir, denn ich musste dieses Geld ein bisschen zur Seite halten, weil wir hatten gerade geheiratet und ich sagte, dann haben wir das Fleisch für den Winter, wenn ich heute ein bisschen jagen könnte. Und sie sagte, nun geh nur, Billy. Und sie sagte, aber du musst daran denken, ich bin noch nie in diesen Wäldern gewesen. Sie sagte, dass sie ungefähr 25 Meilen, ungefähr 40 Kilometer tief in die Berge gewesen war, weißt du. Aber sie sagte, ich weiß von hier gar nichts. Und sie sagte, und ich sagte, nun, weißt du, das ist 2 Jahre her, dass ich diese 3 Bären getötet habe. Das war direkt über dem Gipfel von dem Berg dort. Und ich sagte, nun, ich werde mir einen großen Bock besorgen und wir werden irgendeinen Bären bekommen. Und ich sagte, und dann haben wir das Fleisch für den Winter. Gut, das hörte sich ziemlich gut an, weißt du. Und wir hatten auch Blaubeeren, also Heidelbeeren, gepflückt und hatten die Kohle für den Winter. Und so dann Billy hatte sie verkauft und Maida und ich haben sie abends gepflückt, nachdem ich von der Arbeit nach Hause kam, vom Patrouillieren. So dann, ich sagte, gut, ich werde jetzt mein Gewehr nehmen und ich werde dort unten hingehen. Ich sagte, da gibt's eine ganze Menge Rotwild hier drin und ich werde schon eins finden. Und ich sagte, weißt du, ich werde ihn bekommen. Und ich sagte, ich werde auch schon wieder bald zurück sein. Sie sagte, okay. Und so, ich ging los und die Wolken hingen irgendwie tief. Und jeder von euch Leute hier in New Hampshire und hier oben dort in New England wisst, was das bedeutet, wenn ein Nebel herabkommt oder irgendwo anders in den Bergen. Du weißt da nicht, wo du bist. Und das ist alles. Du kannst keine Hand vor Auge sehen. So, ich fing dann an, runter zu gehen durch Kleinholz, so ähnlich, kam weiter runter und ging dann über einen Kamm und ging dann hinauf. Und ich beobachte einen Panther. So nennt ihr es in diesem Teil des Landes. Wir nennen es im Westen ein Kauge. Und sie nennen es dort oben ein Gebirgslöwe. Und es ist alles das gleiche Tier. Aber im Grunde ist ein Puma, wie eine Katze, ungefähr 9 Fuß lang, 2,70 Meter, und wiegt ungefähr 150 oder 200 Pfund. Und er kreuzte meinen Weg. Ich ließ richtig schnell mein Gewehr runtergleiten, aber doch nicht schnell genug, um ihn zu schießen. Gut, ich schlich dann über dem Hügel und jagte diese Kauge nach, beobachtete die Blätter, wie er die bewegt hatte, weißt du. Ich konnte ihn hören, er hatte 4 Füße. Und ich wusste, dass es kein 2-füßiges Tier war, sondern 4 Füße. Und ich wusste auch, dass es kein Rotwild war, weil das Rotwild das stampft. Und er schlich richtig leicht, die Katze, weißt du, so. Und ein Bären rollt mit seinen Füßen, wenn er geht. Und so, ich wusste, es musste ein Kauger sein. Aber er war hinter einem Baumstamm und ich konnte ihn nicht sehen. Nur ein flüchtiger Blick von ihm, aber er war schon weg. Und dann beobachtete ich, wie er die Blätter zerknitterte, weißt du, und über dem Gipfel des Berges und dann wieder runter, aber ich beobachtete nicht diese Wolke, die immer näher kam. Weißt du, und diese Nebel kam immer mehr runter. Und ich schlich hinunter, ging durch ein großes Tal, ging dann durch Felsen, also riesige zerklüftetes Gebiet, und folgte dieser Kauge. Ich dachte, nachher werde ich ihn doch erwischen. Und da sah ich einen Platz. Ich rannte hoch zu diesem Platz und schaute rum, so, und blickte so rum, und um zu sehen, ob ich ihn sehen konnte. Dann hörte ich richtig genau zu und ging wieder hinunter, schlich wieder dort hinunter, und du konntest dieses Brechen von den Zweigen hören vor ihm, während er ging. Siehst du? Aber er sprang gegen die Bäume, so dass ich seinen Weg nicht folgen konnte. Er war ja auch gerissen geworden oder bös geworden und war die Bäume hochgegangen und sprang von Baum zu Baum. Er wusste, dass ich ihm dann nicht mehr nachfolgen konnte. Oh, ich dachte aber doch sowieso. Und so fing ich dann an der anderen Seite des Tals wieder hochzugehen und da witterte ich einen Bären, einen alten männlichen Bären. Ich dachte, oh, ich werde den jetzt bekommen. Junge, das würde gut sein. Ich witterte wieder. Und ich ging ein bisschen weiter und ich hielt Ausschau nach aller Arten von Anzeichen, alles Mögliche. Aber ich konnte nicht ein Ding sehen. Dann kehrte ich mich wieder zurück, abwärts, und ging wieder zurück an der anderen Seite des Berges. Und dann fing ich an zu bemerken, dass es ein bisschen neblig wurde. Aber ich witterte wieder. Er war in der Luft irgendwo, und ich sagte, nein, nun, was geschah? Der Wind kam doch von dieser Richtung, und ich bekam diesen Geruch von dem Bären von dieser Richtung. Und ich bin dort hinübergegangen jetzt, und der Wind kommt jetzt von dieser anderen Richtung. So muss ich jetzt wieder zurückgehen, dorthin, wo ich zum ersten Mal diesen Bären gerochen habe, und von dort an weitergehen. Und nun auf meinen Weg zurück, da schaute ich durch das Tal und sah diese Sträucher bewegen. Und als das tat, dann etwas Schwarzes bewegte sich. Ich dachte, oh, da ist er. Ich tat ganz schnell eine Patrone in mein Quer und stand still. Und als das geschah, dann war es ein großer Bock. Ein ganz großer Bock. Ich dachte, oh, das ist gerade, was ich wollte. Sowieso. Und schoss den Bock. Ich dachte, gut. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass irgendwie... unterbricht den Satz. Nun, zu der Zeit, dass ich mit ihm fertig war, habe ich meine Hände gesäubert, habe mein Messer gesäubert und wieder zurückgeklappt, und ich dachte, preis sei Gott, ich danke dir, Jesus, du hast mir das Fleisch für den Winter gegeben, preis sei Gott. Und ich nahm mir mein Gewehr und ich dachte, ich werde jetzt zurück, hoch, diesen Tal gehen, jetzt. Ich sagte aber, schau hier, Junge, da kommt ein Sturm, ich tue besser dran, hier rauszugehen, und zurück zur Meda zu gehen. Ich sagte, oh, ich habe mich zu beeilen. Also ich ging das Tal hinauf, ich machte meine große rote Jacke lose, die Knöpfe lose, und ich rannte dieses Tal so hoch und dann rum. Und das Erste, weißt du, ich dachte, ja, wo bin ich eigentlich hergekommen? Der Wind war auch schon mehr runtergekommen und die Bäume schlugen zusammen. Ich dachte, ja, wo bin ich eigentlich hergekommen? Und ich ging rum. Ich wusste, dass ich direkt zu dem Hürkenberg ging. Aber ich hielt dann doch an und ich schwitzte. Ich dachte, ja, was ist hier los? Ich bin schon eine halbe Stunde jetzt gegangen oder dreiviertel Stunde und ich kann die Stelle nicht mehr finden, von wo ich ausgegangen bin. Ich schaute auf. Und da hing mein Bock. Ich war genau an der gleichen Stelle. Ich dachte, gut, aber wie kommt das? Gut, ich ging wieder los. Ich dachte, diesmal werde ich es schaffen. Ich habe vielleicht gar nicht aufgepasst. Und ich beobachtete jede kleine Bewegung überall. Und ich suchte und suchte und suchte. Aber die Wolke kam und ich wusste, ein Schneesturm kommt. Und der Nebel hing so ganz tief und... Dann fing ich an zu bemerken, ich dachte, oh, ich werde noch ein bisschen weiter gehen. Und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Und ich dachte, aber das ist doch komisch. Es sieht danach aus, als ob ich an dieser Stelle schon vorher gewesen bin. Und ich schaute, und da hing mein Bock, siehst du? Weißt du, auf welchem Weg ich war? Die Indianer nennen das ein Todesweg. Siehst du, dann gehst du im Kreis rum und herum. Gut, aber ich dachte, ich war ein zu guten Führer, dass ich je meinen Weg verlieren könnte. Siehst du, niemand und nichts brauchte mir von den Wäldern zu sagen. Ich kannte meinen Weg, siehst du? So, ich fing wieder an loszugehen. Ich sagte, aber ich kann doch diese Fehler nicht machen. Ich muss wieder zurückkommen. Und ich bewegte mich wieder diesen Tal hoch, ein kleines Stück. Und es hat dann richtig angefangen zu blasen und Schnee überall. Und es war fast schon dunkel. Und ich wusste, dass Neda in jener Nacht sterben würde in der Wildnis. Denn sie wusste nicht, wie sie für sich selber sorgen sollte. Und Billy war nur ungefähr 4 Jahre oder 3 Jahre alt, ganz klein. Und ich dachte, was werden sie tun? Gut, ich kam dann so weit hoch und da berührte ich Moos. Ich dachte, oh, dann bin ich irgendwo auf einer Ebene. Aber ich konnte nichts sehen, es war alles neblig. Und ich ging aber im Kreis rum. Nun gewöhnlich, wenn ich irgendjemand bei mir gehabt hätte, dann hätte ich mir eine Stelle gesucht und wäre dort geblieben. Ich hätte einfach mich dort niedergelassen und gewartet, bis der Sturm vorüber war, 1 oder 2 Tage, und wäre dann wieder rausgekommen. Hätte mir ein Stück von diesem Bock abgeschnitten, über meinen Rücken gelegt und wäre dort hineingegangen, hätte gegessen und alles vergessen. Aber das kannst du nicht tun. Und deine Frau und Kind liegen dort oben, dort in den Wäldern und kommen um, siehst du? So, ich fing an zu denken, was kann ich tun? So, ich ging ein bisschen weiter und ich dachte, nun, warte. Als ich hier dieses erste Tal durchquerte, da hatte ich den Wind in meinem Gesicht. So, ich muss von dieser Richtung gekommen sein. Ich muss einfach von dieser Richtung gekommen sein. Und da bin ich dann durch dieses zerklüftete Gebiet gegangen, aber ich wusste nicht, wo ich war. Ich sagte, oh, und ich fing an, nervös zu werden. Und ich dachte, nun, warte einen Augenblick, Bill, du bist doch nicht verloren. Versuchte mich selbst zu bluffen. Aber du kannst nicht bluffen. Nein, nein, dieses innere Gewissen sagt dir schon, dass du verkehrt bist. Oh, und du versuchst zu sagen, oh, ich bin gerettet, ich gehe zur Kirche. Mach dir keine Sorgen, warte nur, bis jenes Sterbebett kommt. Und dann weißt du, dass es anders ist. Dein Gewissen sagt dir schon. Irgendetwas an deiner Innenseite sagt dir schon, dass du verkehrt bist, siehst du? Und du weißt, ob du, wenn du stirbst, auch einen heiligen Gott begegnen kannst. Wie wir ihn gestern Abend gesehen haben, sogar die heiligen Engel haben, wenn sie vor ihm stehen, ihr Angesicht zu verschleiern. Und wie wirst du da stehen, ohne das Blut Jesu Christi, das dich verschleiert? Ich dachte, oh, ich werde es schaffen. Ich fing wieder an. Und dann fand ich heraus, dass ich etwas immer hörte. Dann wurde ich nervös. Und ich dachte, nun, wenn ich das tue, dann bin ich dabei, in der Brücke zu gehen. Denn das ist gewöhnlich das, was ein Mensch tut, wenn er den Weg nicht mehr weiß. Er geht in der Brücke in den Wäldern. Er wird dann sein Gewehr nehmen und sich selbst erschießen. Oder er wird über eine Grube fallen, sein Bein brechen und dort liegen bleiben. Und er wird dort sterben. So, ich dachte, ja, was tue ich? So, ich ging weiter. Aber ich hörte immer etwas sagen, ich bin eine sehr gegenwärtige Hilfe in der Zeit der Not. Und ich ging einfach weiter. Ich dachte, nun, ich weiß, ich bin jetzt wohl ein bisschen von der Richtung weggekommen, aber ich kann eine Stimme zu mir reden hören. Ich ging weiter. Und dann, hui, hui, es pfiff, weißt du, und ich dachte, nun bin ich verloren. Du weißt, dass du verloren bist, Junge. Was ist los mit dir? Du kannst doch nicht verloren sein. Du bist einfach ein zu guter Jäger. Du kannst doch nicht den Weg loswerden. Ich prahlte, weißt du, und versuchte mich selbst hindurch zu bluffen. Aber du kannst nicht bluffen. Da ganz tief hier drinnen, da dreht ein Rad und sagt, Junge, du bist verloren und du weißt, dass du das bist. Siehst du bist verloren. Und ich bewegte mich weiter. Oh, ich bin nicht verloren. Ich bin schon richtig. Ich werde meinen Weg wieder herausfinden. Aber die Dinge fingen an, so komisch auszusehen, und der Wind kam immer näher ran, und der Schnee fing an zu blasen, diese Pulverschneewinde, denn das sprühte, und ich dachte an meine Frau und mein Baby, und ich bin doch nicht, ich dachte, oh. Und direkt hörte ich das wieder. Es hieß, ich bin eine sehr gegenwärtige Hilfe in der Zeit der Not. Ich war damals, war ich ein Prediger des Evangeliums und predigte hier im Tabernakel. So ich dachte, ja, was kann ich tun? Ich hielt an, ich schaute überall und der Nebel war schon runtergekommen und das war es. Nichts konnte mehr getan werden. Ich dachte, oh, was kann ich tun? Ich dachte, mein Herr, ich kann noch nicht mal leben. Ich hatte zu viel Selbstvertrauen. Ich dachte, ich war ein Jäger, aber das bin ich nicht. Und Bruder, ich habe ihm immer vertraut. Beim Schießen, ich habe Rekords aufgestellt. Und als Fischer, also ich bin ein ganz armseliger, aber ich habe ihm immer vertraut. Und beim Schießen, ich bin ein ganz armseliger Schütze. Aber er hat mich Weltrekords aufstellen lassen. Siehst du, beim Schießen vom Rotwild auf einem Abstand von 700 oder 800 Meter. Und ein Gewehr dort mit einem 35 und habe dort mit getötet, ohne einen Schuss zu verfehlen. Du kannst, wenn du willst, das überall lesen. Aber ich war es nicht, er ist es. Ich habe ihm vertraut. Und da war ich. Ich dachte, ja, was kann ich tun? Was kann ich tun? Und ich ging, und das kam immer näher und näher. Ich bin eine sehr gegenwärtige Hilfe in der Zeit der Not. Eine sehr gegenwärtige Hilfe. Ich dachte, ist das Gott, der zu mir redet? Ich tat die Mütze runter. Ich hatte noch meine Dienstmütze auf und ein rotes Taschentuch rumgewickelt. Ich legte das hin, zog meinen Mantel, meine Jacke aus, war ganz feucht. Ich legte meine Jacke dorthin, stellte mein Gewehr gegen die Seite von einem Baum und ich sagte, himmlische Vater, oh, ich bin jetzt dabei, außer mir zu geraten. Ich höre eine Stimme zu mir reden. Bist du das? Ich sagte, Herr, ich möchte jetzt dir schon zugeben, dass ich kein Jäger bin, denn ich kann meinen Weg gar nicht finden. Und du hast mir zu helfen. Ich kann noch nie mal leben. Und dann noch die Dinge zu tun, die ich getan habe. Ich komme hier rein und denke, dass ich zu viel weiß, um je meinen Weg zu verlieren. Ich brauche dich, Herr. Meine Frau ist eine gute Frau. Und mein Kind, mein kleiner Junge, seine Mutter ist nicht mehr und sie versucht, eine Mutter für ihn zu sein. Ich habe sie gerade geheiratet und hier ist sie, ist ein Kind, dort in den Wäldern. Sie beide sterben heute Nacht und dieser Wind, also es wird wohl 10 Grad unter Null werden, also Fahrenheit. Und sie werden nicht wissen, wie sie am Leben bleiben sollten. Sie werden sterben heute Nacht. Lass sie nicht sterben, Gott. Bringe mich zu ihnen hin, so dass ich sie sehen kann, dass sie nicht, so dass ich dafür sorgen kann, dass sie nicht sterben werden. Ich bin verloren, Gott. Ich kann meinen Weg nicht mehr finden. Willst du mir bitte nicht helfen und vergib mir für meinen egozentrischen Weg? Also ich kann nichts ohne dich. Du bist mein Führer. Ach, du helfe mir, Herr. Und ich stand auf und ich sagte Amen. Ich nahm mein Taschentuch, nahm meinen Mantel, meine Jacke, nahm es und setzte meine Mütze wieder auf, nahm mein Gewehr und ich sagte, und nun werde ich mir selbst den besten Weg zurechtlegen, den ich nur weiß, zu gehen. Also so gut, wie ich es nur verstehe. Und ich werde einen geraden Weg gehen, weil ich war dabei, in einen Kreis irgendwie umherzugehen. Und ich wusste nicht wo. Aber ich werde jetzt den Weg gehen, den du mir sagst, Herr Gott, mein Führer. Und ich fing an, in diesen Richtung zu gehen. Und ich sagte, dies ist es. Und ich muss es mich selber glauben lassen. Und ich gehe jetzt in diese Richtung und ich gehe einen geraden Weg und ich werde dann nicht mehr von abweichen. Und ich werde jetzt in diese Richtung gehen. Ich weiß, dass ich richtig bin. Ich weiß, dies ist der Weg. Und wenn ich diese Weg gegangen wäre, dann wäre ich nach Kanada gekommen. Siehst du? Aber gerade dann fühlte ich, dass etwas mich am Schulter berührte, eine Hand, fühlte sich an wie die Hand eines Menschen. So schnell, dass ich mich umwandte, um zu schauen. Aber niemand stand dort. Ich dachte, was war das? Und die Bibel liegt hier vor mir. Und Gott, der mein Führer und Richter ist, steht hier. Ich schaute auf. Und direkt hinter mir, da war der Nebel hochgezogen, bis dass ich den Turm auf dem Gipfel des Hürrigenberges sehen konnte. Also ich ging direkt in die entgegengesetzte Richtung. Das waren meine besten Jägersfähigkeiten. Ich ging direkt davon weg. Und es wurde schon spät, in den Abend dann, und ich wandte mich schnell um und ging in die entgegengesetzte Richtung und nahm meine Mütze herunter und hob meine Hände und sagte, führe mich dorthin, Gott, du bist mein Führer. Ich fing an. Und ich musste direkt durch diese hohen, steilen Felsen hindurchgehen, und um dorthin zu kommen. Und es wurde später und später. Und dann wurde es dunkel. Und das Rotwild, das sprang vor mir weg und alles Mögliche. Aber ich konnte an nichts anderes mehr denken, als mich selbst auf diesen Weg zu behalten, direkt diesen Berg hoch. Und ich wusste, dass wenn ich zu diesem Turm kommen könnte, ich hatte nämlich Herrn Denton geholfen, einen Draht zu dieser Quelle zu legen. Wir befestigten nämlich einen Telefondraht von der Hürrikenberg ganz nach unten, ungefähr 3,5 oder 4 Meilen abwärts zu dem Lager. Und diesen Draht lief an einem kleinen Weg entlang, aber der Schnee lag drauf, so man konnte nicht sagen, wo diesen Weg war, siehst du? Und der Wind blies und alles Mögliche und es war dunkel und ein Schneesturm war im Gange, du konntest nicht sagen, wo du warst. Gut, das Einzige, was ich wusste zu tun, nachdem es dunkel geworden war und ich nicht wusste, ja, ich wusste, dass ich eine Richtung ging und das war den Berg hoch. Weil ich sollte ja den Berg hochgehen, der Turm war oben auf dem Gipfel des Berges und ich hatte ungefähr 6 Meilen, also ungefähr 10 Kilometer dorthin. Aber denk nur, der Nebel war hochgezogen, 6 Meilen, wie ein Loch, bis dass ich es sehen konnte. Und dann habe ich mein Gewehr in diese Hand gehalten und diese andere hochgehalten, weil ich hatte diesen Draht an den Bäumen befestigt und das lief so abwärts. Diese Telefondrähte liefen bis zu der Hütte hin, so dass der mit seiner Frau reden konnte und dann auch von den Bergen aus anrufen konnte. Und nun sollte ich ihm helfen in jenen Herbst, um das wieder runterzunehmen. So, ich hatte meine Hand so gehoben und sagte, oh Gott, lass mich jenen Draht berühren. Und so ging ich und mein Arm fing an weh zu tun und müde, konnte kaum noch hochhalten. Und ich musste ihn runterlassen. Und dann habe ich mein Gewehr gewechselt. So, aber dann habe ich wieder ein paar Schritte zurückgetan, so dass ich sicher war, den Draht nicht zu verfehlen. Und dann hob ich meine Hand wieder und fing an zu gehen und ging. Und es wurde immer später und dunkel und der Wind blies. Und oh, da bekam ich einen Ast zu fassen. Ich sage, das ist es. Nein, das war es nicht. Oh du, lass es niemals einen undeutlichen Ton geben. Und dann später, als ich gerade dabei war aufzugeben, da fasste meine Hand etwas. Oh, ich hatte gefunden, obwohl ich verloren war. Ich hatte jenen Draht zu fassen bekommen. Ich ließ mein Gewehr direkt fallen und nahm meine Mütze runter und ich stand dort und ich sagte, oh Gott, was für ein Gefühl, gefunden zu sein, wenn man verloren ist. Ich sagte, ich werde diesen Draht nie wieder loslassen, bis zu seinem Ende hin. Und ich werde an diesem Draht festhalten und der wird mich direkt dorthin führen, wo alles, was mir lieb ist, liegt. Gerade dort unten hin. Meine Frau und mein Kind, sie sind außer sich. Sie wissen nicht, wo ich bin und sie wissen auch nicht, wie sie Feuer machen sollen, wissen nicht, was sie tun sollen. Und die Winde blasen und die Äste schlagen gegeneinander und fallen von den Bäumen. Oh, ich habe es nicht gewagt, den Draht loszulassen. Ich habe den Draht festgehalten, bis der mich führte dorthin, wo alles war, was mir lieb auf Erde war. Das war eine schreckliche Erfahrung und eine gewaltige Erfahrung, den Weg hinauszufinden. Aber es war nicht die Hälfte davon. Eines Tages war ich verloren in Sünde. Ich ging von Gemeinde zu Gemeinde, versuchte etwas zu finden. Ich ging zu den siebenten Tagsadventisten. Sie sagte mir, halte den Sabbat. Und hör auf mit Fleisch essen. Ich ging zu den Baptisten, zu der ersten Baptistengemeinde. Er sagte, nun, steh nur auf und sage denen, dass du glaubst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, und ich werde dich taufen, das ist es. Aber das war nichts. Aber eines Tages da draußen eine kleine Kohlescheune, da habe ich meine Hände hochgehalten, und da bekam ich etwas zu fassen, oder ich soll sagen, etwas bekam mich zu fassen. Es war eine Rettungsleine, dem Führer, Und hat mich bis so weit sicher geführt. Und ich werde diesen Draht nicht aus der Hand legen. Und ich werde mit beide Hände ihn festhalten. Lass es Glauben setzen und den Nationen tun, was sie nur wollen. Ich halte an den Führer. Denn alles, was mir je auf Erde teuer gewesen ist und alles, was im Himmel ist, es ist am Ende von dieser Leine. Hat mich sicher bis so weit geführt und ich vertraue ihm für den Rest des Weges. Und wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird euch führen und in allem Licht führen. Freunde, es hat mich direkt dorthin gebracht, wo ich heute bin. Es hat von mir das gemacht, was ich bin. Und ich kann freudig euch es bekannt geben. Ist der einzige Führer, wovon ich weiß, für hier auf Erde oder dort oben. Ist mein Führer, wenn ich auf die Jagd gehe. Ist mein Führer, wenn ich fische gehe. Ist mein Führer, wenn ich zu irgendjemand rede. Ist mein Führer, wenn ich predige. Ist mein Führer, wenn ich schlafe. Und wenn ich zum Sterben gehe, dann wird dort am Flusse stehen. Und wird mich den Weg hinüberführen. Ich werde kein Böses fürchten, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab, sie werden mich korrigieren und mich über den Fluss führen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich bin so dankbar für den Führer, den, der mich führt. So dann und wann, Vater, kann ich ihn nicht um mich herum hören, dann bekomme ich mit der Angst zu tun. Ich möchte, dass er nahe bei mir ist, weil ich weiß nicht, zu welcher Zeit es zum Fluss geht. Ich möchte, dass er nahe bei mir ist. Verlass mich nicht, Herr. Ich kann nicht reden, ich kann nicht predigen und ich kann nicht jagen in den Wäldern, ich kann nicht fischen am Ufer, kann mein Auto nicht fahren. Es gibt nichts, was ich ohne dich tun kann. Du bist mein Führer. Wie freue ich mich, heute Abend diese Versammlung sagen zu können, wie du mich geführt hast in alle diese Dingen und wie du mich hierher gebracht hast. Vor einige Tage dachte ich darüber nach. Es ist ja nicht mehr als einige Jahre her, dass ich hier auf der Straße stand und weil meine Familie so verkehrt getan hatte, wollte niemand mit mir reden. Ich sehnte mich nach Gemeinschaft, niemand wollte aber etwas mit mir zu tun haben. Sie sagte, sein Vater ist ein Alkoholschmuggler. Und Herr, so niemand wollte mit mir reden. Aber ich liebe Menschen. Aber eines Tages, als ich jene Rettungsleine zu fassen bekam und nun, ich denke, Herr, ich habe jetzt mich zurückzuziehen und in die Wildnis hinauszugehen, um ein bisschen zu ruhen. Aber was hat es bewirkt? Keine Persönlichkeit und keine Bildung und ich habe keine. Aber du warst es, Herr. Du, Herr, du hast mich einstellen lassen auf den Mittelpunkt von der Zielscheibe. Du hast mich diesen großen Fisch fangen lassen, weil du wusstest, dass ich das tun wollte. Du hast mir Väter gegeben und Mütter. Du hast mir Brüder und Schwestern gegeben. Du hast mir Gesundheit gegeben. Hast mir eine Frau gegeben und eine Familie gegeben. Du bist mein Führer, Herr. Lass mich deine Hand fassen und lass mich nie laufen. Und wenn eine Hand müde wird, bitte dann wechsel die Hände. Hilf mir, Herr. Und nun möge ein jeder hier diese gleiche Rettungsleine zu fassen bekommen, Herr, der Heiligen Geist, der unser Leben, unsere lebensspendende Quelle ist. Und möge der uns führen zu diesem glücklichen Land dort drüben, wo die Mühsale des Lebens vorüber sind, unsere Arbeit auf Erde getan ist. Und dann dort wird es kein Alter mehr geben, keine schwache Personen mehr und keine kummervolle Nächte, kein Weinen mehr und Beten, keine Altärrufe, aber wir werden jung sein für immer. Krankheit und Sorge werden nicht mehr sein. Es wird keine Sünde mehr sein und wir werden leben in der Gerechtigkeit Gottes durch alle Zeitalter hindurch, die kommen werden. Durch eine niemals aufhörende Ewigkeit. Gewähre das, Vater. Und nun, Vater, wenn da hier irgendjemand ist heute Abend, der noch niemals diese Rettungsleine zu fassen bekommen hat, möge sie heute, gerade jetzt finden. Und möge der Heilige Geist, der führte, unterbricht den Satz, ich kann das vom Herzen sagen, mit meiner Hand auf deinem Worte, ist immer richtig gewesen. Ich bin viele Male falsch gewesen, aber ist richtig. Lass mich bei ihm bleiben, Herr. Lass mich bei ihm bleiben. Und möge andere, die hier sind, die ihn heute Abend noch nicht kennen, mögen sie auch seine unveränderliche Hand zu fassen bekommen und möge sie dann auch dorthin geführt werden. Und eines Tages werden wir hinkommen zu dem Fluss. Und das wird auch an einem nebligen Morgen sein. Dieses alte Meer wird brüllen, dieser alte Jordan, und die Wellen werden schlagen und der Tod wird das Leben aus uns hinausschütteln. Aber Gott, ich werde keine Angst haben, denn das ist schon seit langem erledigt. Ich werde nur mein Held herunternehmen, als ein Kämpfer, und werde mich umdrehen, um zurückzuschauen auf dem Wege, wo diese Drahtleine mich geführt hat. Um die ganze Wildnis zu sehen, die ich hindurchgegangen bin, jedes dornige Pflaster und jeder Haufen Steine, woran ich mich zerrieben habe. Aber ich habe den Draht festgehalten, wie du das sagtest, oder der Dichter hat es gesagt, einige durch Wassern, einige durch Fluten, einige durch tiefe Versuchungen, aber alle durch das Blut. Und wir werden dieses nehmen, dieses alte Schwert hier, das mich unterwegs beschützt hat, und es zurückstecken in die Scheide und hinausschreie, Vater, sende das Boot hinüber heute diesen Morgen, denn ich komme nach Hause. Und du wirst dort sein, Herr, du hast es versprochen, du kannst nicht fehlgehen. Und nun segne ein jeder, der hier jetzt hier ist. Und wenn sie nicht wissen, wie sie diese Leine zu fassen bekommen sollen, noch nie sie berührt habe, möge heilige Hände jetzt gehoben werden, wünschende Hände, Hände, die das wünschen, und diese Rettungsleine berühren, die sie führen wird zu ihrem Herzenswunsch, zu vollkommener Friede, Zufriedenheit und Ruhe in Christo. Und jetzt mit unserer Häupte gebeugt. Gibt es Hände, die gehoben werden und sagen, lass mich oder fasse meine Hand, o Gott segne dich. Dann kommt ein Lied, wenn der Weg düsterer oder öder wird, teurer Herr, bleib mir nah. Und wenn mein Leben fast aus ist und ich an den Fluss stehen werde, dann führe meine Füße und fasse meine Hand, nimm meine Hand, teurer Herr, und führe mich weiter. Wäre da noch eine andere, die Hand heben möchte und sagen möchte, Herr, ich möchte die Berührung von der Rettungsleine heute Abend fühlen. Also ich möchte fühlen, dass Christus meine Sünde vergeben hat, und ich möchte von dieser Stunde an ein neues Geschöpf sein. Gott segne dich. Wäre da noch ein anderer, der sagen möchte, Herr, lass mich dich berühren, lass mich mich selbst verlieren. Gott segne dich, Schwester. Lass mich mich selbst verlieren und es finden, Herr, in dir. Gott segne dich. Gott segne dich, das ist richtig. Lass mich mich selbst verlieren, Herr. Lass mich vergessen. Gott segne dich, Bruder. Lass mich, Gott segne dich, Schwester. Lass mich mein ganzes Erkenntnis vergessen. Gott segne dich, Schwester. Vertraue nicht in menschengemachte Methode. Folge den Führer, und er wird dich in alle Wahrheit führen. Führe mich, Herr Jesus, führe mich. Gott segne dich dorthinter. Oh, es gibt viele Hände, die gehoben sind und die Rettung möchte. Und nun, während ihr der Altar hier, also man kann keinen Altarruf machen, weil die Menschen sitzen drauf, aber er ist gerade dort und du weißt das genauso gut, wenn du deine Hand gehoben hast, etwas ist in deinem Herzen. Jesus sagte, er, der meine Worte hört und glaubt an den, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Meinst du es? Dann gibt es da ein Becken voll mit Wasser. Es gibt genug Zeit für die Taufe. Lasset uns beten. Himmlischer Vater, diese kleine zerbrochene Botschaft heute Abend durch eine heisere Stimme. Der Heilige Geist muss irgendwo hinausgegangen sein. Ist hinausgegangen, wo es beabsichtigt worden ist. Denn es gibt viele, Herr, heute Abend, ungefähr 15 oder 20 Hände, die gehoben worden sind. Und sie brauchen den Führer. Sie sind sich im Klaren darüber geworden, dass sie versucht haben, sich selbst zu betrügen. Sie haben versucht zu sagen, ich bin schon richtig, aber ganz tief wussten sie, dass sie es nicht waren. Und sie möchte dich fühlen, Herr, sie möchte den Führer. Sie möchten jetzt unterzeichnen, und du bist niemals ausgebucht. Sie möchten jetzt unterzeichnen für diese Reise. Und sie wissen nicht, wie sie dorthin kommen sollen. Und niemand weiß, wie man sie dorthin führen soll. Aber du bist der Einzige. Sie sind gekommen, um Gottes vorgesehene Führer, den Heiligen Geist. Sie haben ihre Hände gehoben. O Heiligen Geist und Führe, komm auf sie herab, vergib jede Sünde, verzeih die Ungerechtigkeiten. Nimm sie in den Leib Christi heute Abend hinein, wo sie den Strom Gottes fließen fühlen können, durch diese Leine, die sie hinführen wird zum Jordan und über den Jordan ins verheißene Land hinein. Und mögen sie direkt hinter dem Wort nachfolgen. Das Wort sagte, bekehret euch und dann seid getauft im Namen Jesu Christi. Mögen sie nicht irgendein anderer Weg versuchen. Mögen sie direkt hinter dem Wort nachfolgen. Denn er ist derjenige, der führen wird. Das sind die Schritte, die zu klettern sind, bis dass sie den Führer zu fassen bekommen können. Gewähre es, Herr, mögen sie dein Eigentum sein. Sie sind jetzt in deine Hände als Trophäen. Und niemand kann sie hinausreißen. Ich glaube, dass du sie nehmen wirst als gerettete Menschen. Ich glaube, sie haben ihre Hände gehoben. Sie konnte das nicht getan haben aus sich selbst, es sei denn, dass irgendetwas zu ihnen gesprochen hat. Und das warst du, der Heiligen Geist und Führer. Sie sehen, dass die Stunde zu Ende geht. Es gibt einen Nebel, der auf die Erde kommt. Große Glaubenssätze und diese Dinge vereinigen sich zusammen. Gemeinde sind in einer Vereinigung, kommen zusammen, oh Gott. Und wie versuchen sie zu sagen, dass alle, die besonders sind, die werden hier wegzugehen haben und nach Alaska zu gehen haben. Und alle diese Dinge, womit sie drohen, sie sind uns nicht neu. Der große Führer hat uns gezeigt, dass das der Weg des Wortes ist. Oder dass das im Wege des Wortes liegt. Und wir gehen jetzt durch dieses Teil hindurch. Vater Gott, du hast zu ihnen heute Abend gesprochen. Und ich gebe sie dir nun als Trophäe deines Wortes. Im Namen Jesu. Nun, hier auf dem Pult, Vater, liegen Taschentücher. Sie sind für die kranken Menschen. Einige kleine Babys, vielleicht irgendeine Mutter, irgendeine Schwester, irgendein Bruder. Sogar Haarnadel sind da drin gesteckt. Und nun, ich halte sie jetzt ganz nahe an mir. Nun, uns ist gelehrt worden in der Bibel, dass sie von dem Leibe Paulus Taschentücher und Schürze brachte und die Kranken wurden geheilt, die unsauberen Geister gingen aus den Menschen hinaus. Oh, wir sind uns im Klaren, Herr, dass Paulus ein Mensch war, er war einfach ein Mensch, aber es war die Salbung des Heiligen Geistes, die auf ihm war, die die Taschentücher segnete. Und der Glaube, den die Menschen hatten, dass er dein Apostel war. Und nun, Paulus ist von uns genommen worden, aber nicht den Führer. Er ist noch immer hier. Und Gott, ich bete, dass du diesen Taschentücher segnen wirst und möge der Führer sie zu der Stelle hinführen, zu einer vollständigen Übergabe. Abermals ist uns gelehrt worden, dass als Israel ihren Führer nachfolgte und dann kamen sie direkt zum Jordan oder lieber gesagt direkt zum Roten Meer und da waren sie bei ihrer Aufgabe, bei ihrer Pflichtausübung und wurde angehalten. Aber der Führer führte sie dorthin. Warum? Um seine Herrlichkeit zu zeigen. Und als alle Hoffnung verflogen war, dann schaute Gott durch die Feuersäule, dass sogar das Totenmeer mit der Angst zu tun bekam und zurückrollte. Und da wurde ein Pfad bereitet für Israel, um hinüberzugehen zum verheißenen Land. Wahrlich, Herr, du bist nur immer der gleiche Gott. Diese Menschen sind vielleicht Christen. Vielleicht haben sie ihre Aufgabe erfüllt. Ihr Pflicht getan, aber sie sind in die Ecke gedrängt worden. Krankheit hat sie in die Ecke gedrängt. Dann schaue durch das Blut Jesu heute Abend, dass der Teufel es mit der Angst zu tun bekommt und er sich zurückbewegt und deine Kinder hindurch hinübergehen können zu der Verheißung gute Gesundheit. Gewähre es, Vater, ich sende sie von meinem Leibe zu dem Ihrigen. Im Namen Jesu Christi. Ich hebe diese Versammlung vor dir. Durch Glaube bringe ich sie direkt zu dem herrlichen Altar Gottes da drüben im Himmel, wo jeder Wunsch der Krankheit oder was sie haben, was verkehrt ist, oder was es vor Verkehrtes irgendwie oder irgendwo in ihrem Leben gibt, Gott, reinige sie, mache sie zu deinem Eigentum. Heile sie, Vater, und möge die Kraft, die Jesus vom Grabe geweckt hat, ihre sterbliche Leiber lebendig machen und sie zu neuen Geschöpfen Christi machen. Gib ihnen gute Gesundheit und Kraft, um dir zu dienen. Gedenke meine, o Gott, ich bin dein Knecht. Hilf mir. Ich stehe hier und brauche Gebet. Ich bete, dass der Heilige Geist uns führen wird und uns gebrauchen wird. Und uns führen wird bis zu dem Tag, dass wir Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen werden, in seinem herrlichen Kommen, wenn wir ihm begegnen in der Luft, in der Entrückung. Im Namen Jesu Christi bitten wir das. Amen. Dann kommt ein Lied, ich liebe ihn. Ihr auch? Weil er mich erst geliebt hat und kaufte meine Rettung auf dem Stamm auf Golgatha. Nun, wenn ihr einander nicht lieben könnt, die ihr gesehen habt, wie wird er ihn lieben, den ihr nicht gesehen habt? Nun, wenn wir singen, ich liebe ihn, lasst uns unser Nachbar ein herzliches Händeschütteln geben der Liebe. Ich liebe ihn. Bruder Branham schüttelt an der Hand mit die, die um ihn herum sind und sagt, Gott segne dich, Bruder Neville. Und die Versammlung singt weiter auf dem Stamm auf Golgatha. Nun lasst uns unsere Hände zu ihm heben. Ich liebe ihn, weil er mich erst geliebt hat und kaufte meine Rettung auf dem Stamme auf Golgatha. Nun wollt ihr ein gutes Lied hören? Ich habe gehört, dass wir einen Evangelist unter uns haben, einen Gesangsleiter hier von Indianapolis. Ich glaube, er singt in der Kettle-Tabernakel. Ist das richtig? Gut, mein Herr. Das ist seine Stelle in der Kettle-Tabernakel. Wie viele erinnern sich noch an A. Howard Kettle? Oh, Gott möge seine teure Seele Ruhe lassen. Diese Singvogel der Luft. Eine Frau, die ich immer gerne singen hörte. Lieber als fast jeder andere, den ich in meinem Leben habe singen hören. Das war Frau Kettle. Und sie sang, bevor du dein Zimmer am Morgen verlässt, hast du daran gedacht, im Namen Jesu Christi, unser Heiland, zu beten, als ein Schild für heute? Nun, direkt an der anderen Seite der Straße, es war an einem Morgen, in einem kleinen Zwei-Zimmer-Hütte, da stand ich auf und ging hinein, um Feuer zu machen, aber der Ofen wollte nicht brennen. Und ich versuchte, ihn anzumachen, aber der Wind kam runter und blies das Ding aus in mein Gesicht. Und es war kalt und ich war dabei zu frieren und der Frost war über dem Boden. Und ich war barfuß und versuchte, diese kleine, alte, schmale Ofen anzumachen, mit ein kleines Ofenrohr dran. Und Maida und ich hatte gerade ein bisschen geheiratet. Und nun versuchte ich es mit dem alten Holz, was nass war und wollte nicht brennen. Und dann saß ich dort und ich dachte, oh, ich werde es wieder versuchen, ich musste ja zur Arbeit. Und blies diese alte Ofen so an. Aber dann reichte ich hinüber und schaltete das Radio an. Und da fing sie an zu singen, bevor du dein Zimmer am Morgen verlässt, hast du daran gedacht zu beten. Oh, ich fiel direkt auf den Boden hin. Im Namen Jesu Christi, unser Heiland, als Schild für heute. Oh, wie habe ich diese Frau gerne gehört. Und wenn ich einmal an der anderen Seite des Flusses bin, diesen Fluss überquert habe, ich glaube, ich werde Frau Kettle hören, wenn sie dort drüben sitzt. Weißt du, ich habe immer eine Verabredung an dieser Seite des Flusses. Aber dort, da ist dieser immergrüne Baum, weißt du, dieser Baum des Lebens. Und dort an der anderen Seite des Flusses, da gibt es ein Engelchor, das singt Tag und Nacht, weil es gibt keine Nacht dort. Und singt den ganzen Tag, siehst du, dann werde ich mir einen Platz besorgen und ich werde einfach nach hinten lehnen und zuhören. Ich glaube, ich werde Frau Kettle dort singen hören. Gott möge unser Bruder segnen. Ich habe seinen Namen vergessen. Wie heißt du, Bruder? Bruder Ned Wohlmann. Er wird jetzt für euch singen. Bruder Wohlmann, freue mich, dich heute Abend unter uns zu haben. Und Bruder Wohlmann singt dann das Lied, die Kapelle meines Herzens.